Ding, ding.
Hallo.
Hallo.
Guten Tag, guten Tag.
Da sind wir wieder.
Schöne Grüße nach Toronto übrigens.
Ja, das schöne Grüße nach Deutschland.
Oh.
Es ist ja, ihr seid ja so weit weg.
Ja, du bist so weit
Sechs
weg.
Sechs Stunden Zeitunterschied. Ja, ich bin weit weg, ich weiß.
Das hört man auch bei Skype. Ich dachte, da könnte man nur hinmorsen bisher. Aber es geht offensichtlich auf Sprachübertragung.
Also ich finde, es ist nicht so schlimm, wie ich dachte.
Ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt, wie die Software nach 2 Stunden so irgendwie läuft. Ne? Ja, aber immerhin, so kann man dann auch nochmal einen Podcast machen. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir hier einen sogenannten Double Ender machen. Oder genau genommen ist es sogar ein Triple Ender. Kennt ihr den Begriff?
Ja, hast du schon mal erzählt.
Irgendwo. Aber da habe ich nicht zugehört. Insofern kannst du es gerne nochmal erzählen.
Im Podcast?
Ja. Hast du irgendwann mal mir von.
Na, ist ganz einfach. Der Unterschied ist halt einfach, man nimmt nicht ein gemeinsames Mixsignal auf, wie wir das halt sonst machen, sondern jeder nimmt sozusagen sein Ende auf, lokal, damit es bessere Qualität hat. Und dann fügt man das halt nachträglich zusammen. Ist eigentlich so eine gängige Methode. Ist halt ein bisschen mehr Aufwand. Aber hat den Vorteil, dass wir jetzt Skype eigentlich nur benutzen, um uns zu synchronisieren. Aber am Ende sollte eigentlich eine ganz brauchbare Sprachqualität für die Zuhörer bei rauskommen.
Ja, ich hoffe.
Und die Zuhörer sind ja das Wichtigste. Stimmt's?
Ja, wir machen alles für unsere Zuhörer.
Ach so, Zuhörer. Ach so, okay. Ja, bestimmt.
So sieht's aus. So,
jetzt haben wir. Apropos Zuhörer.
Ja?
Ich war neulich auf einer Party und bin begrüßt worden von Leuten, die ich vorher noch nicht kannte und deren Namen ich mir dummerweise auch nicht gemerkt habe. Trotzdem Grüße. Mit den Worten: Max, 3,40 sind zu lang. Ich glaube, das war eine Botschaft.
Ja,
das kann schon sein. Aber es gibt auch die anderen Leute, für denen kann es nicht lang genug sein. Aber ich denke, heute können wir mal für die anderen was machen, weil so viel Zeit habe ich leider nicht. Wir sind hier ganz schön unter.
Aber ich will auch noch einen Hörer grüßen. Und zwar den Hörer, der mir irgendwie 10.0, 10.1, 10.2 und ich glaube sogar 10.4 als Original-DVDs geschickt hat. Möchte ich mich herzlich bedanken.
Ach echt?
Ja, habe ich bekommen.
Der Aufruf hat sozusagen Früchte getragen.
Hat Früchte getragen, ja. Mir fehlt jetzt nur noch ein 10.3.
Wink, echt?
Wink, wink, natsch, natsch.
Say no more.
Ja.
Okay, wer also noch ein 10.3 Original-DVD rumliegen hat.
Und zwar nicht das, was dabei liegt, sondern die generischen Installer, die man kaufen musste, ne? Weil die laufen nämlich auf so allen Plattformen. Muss. Genau, weil die auf dabei liegen, sind immer so ein bisschen aufs System festgenagelt.
Ja. Kriegt man denn auf einem aktuellen MacBook noch irgendwie so ein 10.0 zu laufen mit Peer-PC oder irgendwie sowas? Gibt es da eine Möglichkeit?
Peer-PC
kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube auch nicht.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ah, okay.
Also, weder kann ich mir vorstellen, dass man das wirklich will.
Naja.
noch glaube ich, dass es technisch funktioniert.
Aber ich habe letztens mal deine Rhapsody-Disketten gebootet und die booten noch, aber beim Installieren kam dann Kernel Panic. Aber so theoretisch geht noch alles.
Auf so einem UAL-PC. Wenn man dann später mal, nachdem sie irgendwie die Überbleibsel der Atomexplosion runtergekratzt haben, wenn sie dann die alten Rechner ausgraben, dann können sie ja vielleicht auch noch die Disketten installieren.
Ja.
Na, wie auch immer. Aber wir reden mal doch lieber über die Neuigkeiten. Jetzt haben wir 3 Wochen irgendwie verbaselt. Letzte Woche hat es halt irgendwie nicht geklappt. Jetzt bin ich auch mit der Zeit ein bisschen knapp, weil, wie ja vielleicht so einige wissen, sind wir jetzt hier gerade in Toronto und sind jetzt im Endspurt mit unserem neuen Blinkenlights-Projekt.
Ja. Wann geht das denn los?
Nächste Woche.
Und schafft das?
Naja. Naja. Also wir kämpfen gerade wirklich. Also ja. es ist wirklich ein Stück harte Arbeit und man muss so viele Probleme gleichzeitig bekämpfen. Ich hatte das schon wieder vergessen, wie knifflig das alles war. Aber mal gucken. Bisher hatten wir immer Glück gehabt und toi toi toi, kann ich nur sagen.
Wer spielt jetzt gerade wie blöde an seinem Mikrofon rum?
Ich weiß nicht.
Ich habe gerade eben mal kurz ein bisschen an meinem Mikrofon rumgespielt.
Okay.
Entschuldigung.
Wir machen hier übrigens hier so ein Skype-Conference-Call.
Aber zum Thema Macintosh. Ne?
Für unsere bitte? Zuhörer. Wir machen hier einen Skype-Conference-Call für unsere Zuhörer. Damit die wissen, was wir hier schon wieder für Technik einsetzen.
Skype! Oh mein Gott. Was kommt Skype als nächstes?
Skype ist gut.
Google Docs?
Nee, Skype ist gut.
Hätte ja
Skype
ist super. iChat benutzt, aber
was
egal.
Was ich an Skype wirklich, iChat, das Problem mit iChat ist, das funktioniert nicht immer. Und Skype funktioniert eigentlich immer.
Naja, weiß ich nicht.
Jetzt sah vorhin nicht so aus. Jetzt wird da jeder auch mal die Erfahrung gehabt haben, dass man nicht ging. Aber ich kenne keine Software, die so zuverlässig durch NATs und komische Firewall-Konfigurationen durchgeht, während ich mit iChat noch nicht mal in der Lage bin, Dateien zu übertragen. Ja, zuverlässig über Jabber. Und das geht bei Skype einfach immer. Immer.
Dieses Dateiübertragungsthema ist sowieso eine lustige Sache. Es gibt ja, also gerade bei iChat, dass man Videochat am Laufen hat und trotzdem keine Dateien übertragen kann. Das finde ich ja höchst absurd.
Ja, das ist total bekloppt. Und ich meine, ich weiß auch nicht so richtig, was da eigentlich die Gründe sind. Na, aber
das ist gute Gründe kann es dafür
nicht geben. Ach, was weiß ich. Ich glaube, die haben da einfach, die setzen da einfach auf die falschen Protokolle.
Kann sein.
Ich meine, das haben wir schon mal angeschnitten, das will ich jetzt nicht wieder aufreißen, das Thema, da bin ich jetzt auch nicht vorbereitet. Aber dieser ganze S-Ton-Quatsch und dieses ganze Methodiken, über NAT rauszukommen mit irgendwie externen Servern, die man dazu braucht, die einem dann so von außen signalisieren, wie man, was die IP-Adressen von außen sind und dann eben sozusagen die Kommunikation zwischen Clients machen, die beide hinter NAT sind. Das funktioniert halt in manchen Fällen und in manchen Fällen funktioniert es dann eben nicht, weil unterschiedliche Router unterschiedliche Arten und Weisen haben, mit NAT umzugehen und mit unterschiedliches Portmapping nach außen haben, und das führt eben zu diesen ganzen Problemen. Und das ist halt meiner Erfahrung nach bei iChat einfach ein großes Problem. Ich kriege da 90% der Fälle keine Dateien übertragen.
Aber das klappt mit Adium auch nie.
Genau.
Mit Adium ist noch schlimmer.
Also. Okay, jetzt. iPods.
Ja, es gibt neue, wa?
Ja, stimmt, neue
so iPods. So wie, also langweiliger ging es ja gar nicht mehr. Es war ja nur wirklich alles schon vorher vorausgesagt worden.
Na, ich nicht der Genius-Button.
Doch, auch gerade der.
Sogar der.
Ernsthaft?
Ja.
Ja, ja.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ach, stimmt, das war ja sogar, da hatte ja sogar, Mensch, ist das schon lange her, da hatte dieser Dick-Typ, Kevin Rose, hatte ein schönes Bild gemalt, wie das alles aussehen würde, und exakt so sah es dann auch aus. Ich erinnere mich. Hm. Liebe Hörer, so lange ist das schon her.
Ja.
Ja.
Die sind gar nicht
mehr so einfach. Also, ja, er meinte ja, er würde ja nie wieder sowas machen. So, wenn er demnächst wieder einen Tipp gibt, dann wird er ihn nicht mehr bekannt geben, weil er irgendwie von allen Leuten, wie ich finde, total zurechtgestutzt wurde, dass sie ihm sozusagen die Überraschung versaut haben. In letzter Zeit, finde ich, hält Apple eh nicht mehr so richtig dicht. Also so, wann könnt ihr euch erinnern, dass, ich meine, wann gab es das letzte Mal eine richtige Überraschung? Das war das iPhone.
Das kommt aber auch, aber klar andere. Eigentlich.
Nö, doch. Das war nicht klar.
Also es das ging schon.
Aber es hat sich verdichtet, ja. Aber es hatte sich auch schon vorher immer häufig verdichtet, wo man hätte sagen können, jetzt kommt's. Und so richtig vorhergesagt hat's keiner. Und die paar Vorhersagen, insbesondere von diesem komischen Kevin Rose, die waren alle falsch.
Ja.
Auf jeden Fall waren sie nicht sonderlich präzise, das stimmt.
Naja, genau.
So.
Die werden schon mal wieder
und was. Jetzt ist irgendwie, jetzt weiß man schon, MacBook Pro kommt irgendwie und es wird irgendwie Alu sein und ein bisschen schwarz haben, ein bisschen runder sein und bababa. Und es wird wahrscheinlich nur ein Firewire 800 Port haben und all das klingt irgendwie schon wieder so scheiße saumäßig glaubwürdig, dass der ganze Spaß schon wieder weg ist. Ich will meine eigene alte geheimniskrämerische Apple-Gerüchteküche irgendwie wieder haben.
Na, die werden
wo,
schon.
Die, wo nichts gestimmt hat.
Irgendwann wieder so ein
Kuplanten. Wo sie alle daneben lagen, genau. Ja, aber was ist denn nun gekommen? Also es gab eine Überraschung für mich, eine angenehme, dass sie nämlich dem iPod einen Mikrofoneingang spendiert haben.
Genau. Und er hat Tasten zum lauter leiser machen. Also dem iPod Touch jetzt, ne?
Der vorher hatte genau. Die Tasten nicht.
Der vorher hatte die Tasten nicht, das ist jetzt neu. War aber bei Spielen ein Problem.
Ja.
Das ist wirklich ein echtes Argument. Also für mich war ja lange Zeit auch ein Grund, nicht aufs iPhone zu wechseln, dass diese ganze Steuerung mit dem Rad, die ich so gewohnt bin, hatte ich ja letztes Mal schon drüber erzählt, dass es irgendwie weg ist. Und so Lautstärke ist einfach etwas, da muss man einfach immer ran. Und dass das am Gerät ist, das ist schon mal wirklich ein Fortschritt.
Das muss man dass halt der
iPod Touch
blind
das nicht hatte, war wieder ein totaler Rückschritt. Genau, das muss man blind benutzen können. Insofern sage ich nur Hurra mit diesem neuen Headset, was sie jetzt rausbringen, was ja nicht nur das Mikrofon hat, sondern eben auch lauter und leiser. Ja. Plus diesen irgendwie Single, Double, Triple-Click-Button.
Na, den hat ja der Kopfhörer, der beim iPhone dabei ist, auch, oder? Die Funktionalität.
Nee. Sicher? Nee, das ist jetzt nämlich die Frage. Funktioniert das neue Headset, funktioniert das auch am iPhone? Meines Wissens nach nämlich nicht.
Nicht.
Dazu haben sie sich bisher nicht geäußert. Und meine Vermutung ist, das Ding kommt ja jetzt erst im Laufe des Oktobers oder Novembers raus. im Laufe des Oktober.
Und da gibt es eine neue Software, und richtig, die 2.2
genau, fürs iPhone. Genau, mich würde es nicht wundern, wenn irgendwie so ein 2.1.1 oder 2.2, was auch immer, Update kommt,
na, 2.2,
wo die sie das dann mit unterstützen, weil das kann eigentlich nur eine Softwareänderung sein, weil es ist ja nicht so, dass sie dafür nochmal einen extra PIN haben.
Das war auch meine Hoffnung, aber ich glaube, den Kopfhörer gibt es schon, es gibt ihn bloß noch nicht als In-Ear-Variante, aber da gucke ich gerade nochmal kurz.
Nee, ist, also ich war hier im Apple Store, da gibt's das nicht.
Ah, da gibt's das noch beide Varianten noch nicht. Weder als nee. In-Ear-Kopfhörer noch als...
Nee, ich bin hier gleich irgendwie in den Apple Store gelaufen, als ich hier in Toronto angekommen bin, und da war da einfach nichts von zu sehen. Und da konnten sie sich auch nicht qualifiziert zu äußern. Ich habe die das natürlich gleich gefragt.
Ah, okay. Gut, dann wissen die, was
da... Also da können wir noch hoffen, weil da wären sie eigentlich schön doof, wenn sie das nicht reinbauen. Und das wäre wirklich gut, weil das ist für mich eigentlich der einzige Grund, wenn ich durch die Gegend laufe und Podcasts höre, noch ans Gerät ranzufassen, ist die Lautstärke.
Genau, da hast du recht. Coming soon steht da, auch bei den normalen Varianten. Du hast recht.
Wo steht das?
Auf der Apple-Seite.
Achso, bei den Headsets.
Genau.
Genau. Aber interessant ist natürlich, dass der iPod Touch damit im Prinzip auch zu einer VoIP-Plattform wird.
Ja.
Ja. So, dass sie wirklich ein Gerät haben, mit dem sie sich jetzt wirklich auch mal gegen die Telekom-Konzerne stellen könnten, theoretisch. Wenn es die entsprechende Infrastruktur gäbe. Ich meine, mit diesem Wi-Fi Everywhere, ich glaube, da sind wir noch wirklich sehr, sehr, sehr weit entfernt.
Also das glaube ich auch.
Hier auch in Toronto gerade wieder. Also das ist schon so ein bisschen Illusion. Und diese ganzen Hotspots, die sacken einfach wie blöde, solange sie noch diesen ganzen bekloppten, webseitenorientierten Login-Scheiß haben. Also wenn die sich da nicht mal schnell auf irgendwas Übergreifendes automatisch sich mit Kerberos oder sonst irgendwelchen Authentication Auto-Discovery-Methoden einigen können, dann wird sich das nie durchsetzen. Wobei sie dann Telekom-Konzerne da auch nicht so die Motivation haben. Ich glaube, wir werden mit 3G noch ziemlich lange leben müssen. Aber was ich in dem Zusammenhang sehr interessant fand, die Meldung, dass Apple jetzt in Hongkong tatsächlich ja ein iPhone verkauft, unlocked,
ohne
Provider-Bindung, ja. Einfach so über den Apple Store. Man kann das online bestellen. Man kann bei Apple einfach sagen, hallo, ich möchte gerne für umgerechnet 470 € ein 8GB iPhone haben. Und dann kriegt man das nach Hause geschickt und dann kann man da jede beliebige SIM-Karte reinlegen. Also im Prinzip genau dieselben Dinger, wie sie in Italien verkaufen.
Kann ich aber nicht von hier bestellen, richtig?
Nein, du musst natürlich in Hongkong Resident sein, das ist ja auch alles nachvollziehbar, aber Hongkong ist ein extrem liberaler Markt, auch 3 heißt ja der Provider, die da, also Hutchinson Telekom ist das, glaube ich, die dort das iPhone auch offiziell verkaufen das unlocked. Und 3 ist auch bekannt für niedrige Tarife und die wollen sozusagen den Telekom-Markt da von unten einfach durch bessere Angebote aufrollen. Ich denke, da ist was in Bewegung und das zeigt auch, dass Apple nicht so an dieser Lösung klebt, mit anderen Providern unbedingt zu gehen. Ich denke, sie machen das wirklich deshalb, weil sie eben automatisch die Vertriebsstruktur in diesen Ländern auch mitnutzen können. Wenn sie mit der Telekom sich ins Bett legen, dann haben sie halt auch die Infrastruktur dieser ganzen Telekom-Verkaufsstation. Und das ist einer der großen Argumente, warum sie das überhaupt machen. Und natürlich kommt da die Telekom und sagt, naja, aber dann muss es aber auch locked sein.
Ja.
Na. Und ich denke, so läuft das. Nur in relativ liberalen Märkten wie eben Italien, wo die Kunden sowas gar nicht akzeptieren, wo die einfach sagen, wie gelocktes Telefon habt ihr sie noch alle, wo es sich einfach nie durchgesetzt hat, aus welchen Gründen auch immer, da ist es dann halt auch anders.
Oder in Belgien.
Oder in Tschechien.
Oder in Belgien, oder in Tschechien, genau.
Ich habe mir ja leider
oder in Singapur
keins geholt, hatte keine Zeit mehr.
Du hattest keine Zeit mehr?
Nee, ich war nur einen Tag in Aachen.
Wir sind so ein bisschen am Rumüberlegen, also so Spreeblick intern, ob wir probieren vielleicht mal sowas wie eine, also es ist jetzt so unter Vorbehalt, vielleicht wollen sich ja schon ein paar Leute in den Kommentaren melden, eine iPhone-Butterfahrt zu organisieren.
Nach Italien.
Nach Prag.
Ach so.
Nach Prag.
Nach wo Prag. Man so du kriegst in Tschechien meines Wissens keine Prepaid-Verträge.
Du kriegst
es nur mit Vertrag.
Nee, es gibt das iPhone ohne Vertrag, steht zumindest auf der O2-Seite drauf.
Ach echt?
Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da steht, wenn man auf die O2-Seite geht, zum Beispiel.
Naja, da steht irgendwas auf Tschechisch, von dem keiner so genau wusste, was es denn nun wirklich heißt.
Ja, das kann man in Google Talk schmeißen, dann weiß man, was es heißt. Und das hat sich seitdem auch noch ein bisschen geändert und ist ein bisschen eindeutiger geworden. Und was steht da?
Ach so.
Ich suche es nochmal raus. iPhone. So, dann müssen hier irgendwo die... Gdia Kupic ist es nicht. iPhone Balicki Asseni, das heißt bestimmt Preise. So. Und
Willkommen bei Mobile Max, wo Sie ausländische Webseiten in Echtzeit übersetzt steht, bekommen.
Cena iPhone, Cena heißt Preis, iPhone 3G BS ohne Zawatschku heißt dann wahrscheinlich mein Vertrag, nehme ich an, und dann steht ein Preis dahinter, von nämlich 8 GB Version 11.425.
Kannst du Tschechisch?
Ich kann Russisch.
Vielleicht heißt das irgendwie iPhone ohne Netzteil oder so.
Nee, CNA heißt Preis. Das ist so weit reicht man Russisch. Und Savatschko, okay, kriege ich jetzt mal raus, was das heißt. Und da steht ein Preis dahinter, der dann so ungefähr bei den italienischen Preisen liegt. Und insofern behaupte ich mal einfach, das heißt so viel wie Preis des iPhones ohne Vertrag. Und in irgendwelchen, in diversen Foren habe ich auch schon gelesen, dass das auch schon gekauft worden ist und auch mit deutschen SIM-Karten problemlos funktioniert.
Ich habe mich ja über die belgischen iPhones erkundigt und da ist es so, dass man wirklich nur das iTunes auf Belgisch schalten muss, um es einmal zu aktivieren, und dann war für mich noch die Frage, ob denn, wenn die Updates kommen, ob man das dann immer wieder so machen muss, aber das muss man wohl nicht machen. Der Typ, der sich aus Belgien hat eins mitbringen lassen, der wurde von seinem deutschen iTunes dann irgendwie informiert, dass ein Update da ist, er hat es dann automatisch gemacht und der musste überhaupt gar nichts mehr auf Belgisch stellen, das heißt, man macht das nur ein einziges Mal und dann ist schon alles prima. Also Belgien ist sozusagen auch noch nicht aus dem Rennen, kann man auch sich in Belgien einzuholen. Das ist auch relativ nah für eine Menge Leute in Deutschland.
Und Zawatschku heißt Verpflichtung, was ich nehme an, so viel heißt wie Vertrag. Insofern würde ich behaupten, das ist der Preis des iPhones ohne Vertrag.
In Tschechien. Ja. Gut, das kann natürlich alles sein. Also,
wie viel Euro sind es da?
Das sind, ich guck mal nur für die große Variante, 13.425 Kronen. Und das sind, in Euro, sind das dann... Blödes iPhone. 551,87 Euro.
Für die 16-Gig-Version.
Also für die 16-Gig-Version.
Ach so, okay. Und das Kleine, steht das da auch?
Und das Kleine sind 11.425. Und das sind 469 Euro.
Also ein bisschen billiger als in Italien und Belgien.
Das ist so ziemlich genau der Preis, den man eben in Hongkong für das iPhone zahlt. Also das ist sozusagen wirklich ein... Der ist dann auch ohne Prepaid, richtig?
Also es steht da, iPhone-Preis ohne Verpflichtung. Insofern würde ich sagen, da ist gar nichts dabei.
Weil deswegen sind sie nämlich in Italien auch ein bisschen teurer, weil halt noch ein bisschen Prepaid-Guthaben dabei ist. Vermute ich jetzt mal. Also man kann eigentlich festhalten, 470 Euro ist in etwa der Preis von einem 8 GB iPhone Retail ohne Subventionen. So viel kostet das Teil.
Bin ja mal gespannt, wann sie mit dem Ding mal in Deutschland rauskommen. Die meinten ja, dass irgendwann mal so ein Angebot kommt, ne?
Bis Ende irgendwann wird es vorbei sein mit diesen Verträgen, aber halt nicht so bald. Ich schätze mal, also 2 Jahre werden sie das sicherlich laufen lassen insgesamt. Also jetzt noch auf jeden Fall ein Jahr. Aber nächsten Sommer, da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, ob dann diese ganze Geschichte noch genauso läuft. Weil letztlich ist das, wenn sie den Durchbruch auf den Märkten grundsätzlich erstmal erreicht haben, und ich denke, da sind wir schon fast, dann können sie auch drauf scheißen. So. Dann brauchen sie irgendwie diese Marktpower nicht mehr. Aber weiß ich, wie sie das einschätzen. In den USA, Nordamerika, haben sie einfach mit ihren Retail-Stores eine Verkaufspower, die ist groß. Aber auch da tun sie sich ja jetzt auch schon mit anderen zusammen. Telefone werden in Läden verkauft. Und das müssen sie halt auch in Europa irgendwie hinkriegen. Und nur mit einem Apple-Store in München werden sie das sicherlich nicht gewuppt bekommen.
Gibt es den Store denn da jetzt schon?
Der hat noch nicht eröffnet, aber ich glaube, das ist bald soweit.
Imminent.
Zu Tschechien kann man auch sagen, da gibt es ja seit kurzem eine neue Autobahn, sodass man von Dresden aus relativ easy nach Tschechien reinfahren kann. Die A17 ist da ausgebaut worden und dann ist man nach wenigen Kilometern in Ústí nad Labem. Das ist sozusagen dann der erste Ort hinter den Bergen. Das ist schon so ein größerer Ort, da sollte es sicherlich so einen O2-Händler geben, wo man was kaufen kann. Da würden wir uns natürlich über Berichte freuen, sollte das jetzt mal wirklich einer machen.
Genau. Und wir probieren das nochmal aus, ob das auch alles geht. Dann vorher.
Ja, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem 2.1-Update?
Besser als das 2.0er, also vom Empfang her und so, aber da ich zu Hause so schlechten Empfang habe, ist es hier bei mir immer noch beschissen, aber es liegt halt an meinem schlechten Empfang hier. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es mehr so ein Placebo-Effekt ist oder ob es wirklich besser ist, weil manchmal sagt auch, er hätte keinen Empfang, also no service zeigt dann, ich kann aber trotzdem eine SMS senden und manchmal zeigt dann, er hätte Empfang, aber ich kann keine SMS senden, also es ist alles noch nicht so einheitlich, aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, es ist ein bisschen besser als vorher.
Ich glaube, das ist ein Placebo, weil empfangstechnisch hat sich, wenn überhaupt, dann nur beim neuen iPhone was getan, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Also ich habe jetzt für mich nicht so die großen Unterschiede bemerkt. Ich finde diese ganzen neuen iPod-Features, wobei da kannst du bestimmt noch gleich ein bisschen mehr zu sagen, Tim, finde ich ganz großartig. Ich mag diese Genius-Funktion. Also das ist ein bisschen schlauerer Shuffle eigentlich. Das finde ich ganz hübsch bei mir. Also ich weiß nicht, ob ihr damit mal ein bisschen rumgeklickt habt, aber ihr habt ja alle keine Musik auf eurem iPhone, insofern.
Genau. Ich habe keine Musik auf meinem iPhone und deswegen kann ich mit diesem Feature auch nichts anfangen.
Also das ist, also man wählt ein Lied aus und kann dann andere Lieder und geht dann auf diese Genius-Funktion und er sucht dann automatisch Lieder raus, die dazu passen, seiner Meinung nach. Das wird irgendwie aus den Verkaufszahlen bei des iPhones berechnet, bei iTunes. Sozusagen, wer das gekauft hat, hat auch das gekauft, dann muss das musikalisch zusammenpassen. Und das funktioniert ziemlich großartig eigentlich. Also das ist, man hat da so eine hübsche Shuffle-Funktion, ja. Also es ist nicht perfekt, es ist jetzt nicht so so, dass man sagt, wow, was für eine grandiose Playlist, aber man kann sich da mal spontan gut was zusammenstellen und muss nicht immer die gleiche Musik hören.
Ich glaube, das ist gut für Leute, die viel Musik hören, und das sind ja sicherlich die meisten.
So also wie ich. Jetzt.
Genau, also für Podcast-Hörer ist es natürlich irgendwie sinnlos, aber wobei, das fände ich auch mal cool, wenn man tatsächlich Podcast-Episoden anwählen kann und dann irgendwie, gib mir doch mal andere Podcast-Episoden, die so ähnlich geliebt werden, aber naja.
Die ähnlich davon sind wir noch weit. Ich glaube, das geht nicht, oder?
Da fehlt einfach eins dieser Features, die ich schon immer gerne hätte, dass man einfach, während man einem Podcast lauscht, eben auch direkt auf dem Gerät ein Rating vergeben kann, was dann eben auch in diesen iTunes Podcast Directory Store, was auch immer, zurückfließt in irgendeiner Form. Also wir sind natürlich jetzt schon beim heißen Thema. Und zwar einerseits die neuen Funktionen für Podcasting und dann müssen wir natürlich auf jeden Fall über die große Kontroverse nochmal reden, auch wenn es jetzt schon ein altes Ei ist, hier mit der Podcaster-Application.
Stimmt. Was konntet ihr denn überhaupt?
Ja, lass uns mal vielleicht nochmal kurz bei den 2.1-Featuren bleiben, weil
naja,
kurz nachdem ich sozusagen da meinen Rand abgesetzt habe in der letzten Sendung, hat Steve sozusagen sofort die Handbremse gezogen und gesagt, Tim hat sich beklagt, wir müssen da was tun. Ja? Und siehe da, tatsächlich war in der 2.1 tatsächlich mal sind das erste Mal seit langer, langer Zeit explizit für Podcast neue Features. Erstens im iTunes natürlich, dass man jetzt endlich im iTunes 8 pro Podcast diese Settings einstellen kann. Ne? Ich finde die immer noch nicht elaboriert genug. Mir fehlt da so ein bisschen noch mindestens ein weitere Einstellung, so damit man etwas genauer kontrollieren kann, wann er etwas wegwirft. Aber es ist gegenüber dem vorherigen globalen Setting ein Riesenvorteil. Also wer irgendwie mehr als 10 Podcasts abonniert hat, der hat gekotzt, weil, sagen wir mal, sowas wie Tagesthemen, wenn du das hörst, abonniert hast, da will ich nicht die letzten 20 Sendungen vorrätig halten, ja, sondern irgendwie da einen oder zwei vielleicht, ja, aber was interessiert mich der Schnee von gestern? Und wenn man das halt mal eine Weile nicht hört, so, dann will man den alten Kram eben nicht archivieren. Das kann man halt jetzt zumindest etwas geschmeidiger machen. Aber andere Podcasts wiederum, da will ich halt jede Episode hören und da möchte ich eben auch nicht, dass er die alten wegschmeißt und da möchte ich dann eben ein Setting machen, okay, auch wenn ich es jetzt mal eine Weile nicht gehört habe, bitte nicht nur die letzten paar. So, und jetzt kann man das halt zumindest etwas geschmeidiger machen. Es ging meiner Meinung nach noch etwas geschmeidiger, aber ich will mich jetzt hier nicht in die letzten Details verfangen. Was interessant ist, dass sie auf dem iPhone selber halt auch einiges verbessert haben, aber um es gleich noch dazu zu sagen, meiner Meinung nach haben sie auch etwas verschlimmert. Was nämlich richtig nervt, was richtig scheiße ist, was einfach gar nicht geht, ist, wenn du über das Podcast-Menü in der iPod-Anwendung gehst, also iPod, und dann wählst du Podcasts aus und dann kriegst du halt eine Liste aller Podcasts. Das sieht jetzt schick aus, gleich mit den Cover dabei und so weiter. Der Titel, das ist super. Er sagt, wie viele Episoden da sind, das ist super. Ob da noch was Ungehörtes ist, das ist auch toll. Das war ja auch vorher schon so. Richtig gut ist, dass wenn man jetzt eine einzelne Episode schon gehört hat, dass er sagt, die hast du angefangen zu hören, und er zeigt mir direkt an, wie viel noch zu hören ist. Das ist einfach für lange Podcasts, ist das wirklich
super. Das ist super. Dieser das blaue ist so Button, der auch zur Not halb voll ist, dass man weiß, man ist so mittendrin, ne?
Genau. Also er zeigt jetzt nicht wirklich exakt so eine Tortengrafik an, wo man jetzt ist, sondern er ist halt einfach halb im Sinne von, hast du schon mal angehört, aber du bist noch nicht zu Ende. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und dazu schreibt er auch noch, das war schon mehr, als ich jetzt erwartet hätte, wie viel noch zu hören ist. Er zeigt auch gleich in der Übersicht an, wie lange eine Episode ist. Das ist auch ein Riesenvorteil. Das heißt, bevor man anfängt zu hören, sieht man, okay, die würde jetzt 2 Stunden gehen, ist jetzt nicht zumutbar. Da habe ich noch so eine 30-Minuten-Episode, die kriege ich jetzt in der nächsten Bahnfahrt noch unter. Und das Datum wird angezeigt. Also soweit ist es wirklich klasse. Ich hatte am Anfang allerdings extreme Probleme noch mit dem Zurücksynken und so. Grundsätzlich hat sich mit der 2.1 bei mir auch viel verbessert. Also Akkulaufzeit ist gefühlt, kann ich nicht so in Zahlen, aber viel, viel besser geworden.
Die Backup-Zeit.
Ja, da braucht man gar nicht drüber reden. Also das ist jetzt einfach so, wie es sein soll. Ne?
Ja. Also langsam, ja, langsam wird das iPhone, mit iPhone 2.1 geht es jetzt langsam in die Richtung, wie man es eigentlich bei der 2.0er hätte.
Aber hier das so träges das iPhone, am Anfang hatte ich auch das Gefühl, boah, ist jetzt alles schnell und flutscht und ist toll. Aber jetzt, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her, 2 Wochen oder so, habe ich schon wieder, ich öffne die Kontext und dauert so 2 Sekunden, wo der Bildschirm einfach nur so mit diesem grauen Muster ist, also ohne alles, und dann dauert es 2 Sekunden, bis überhaupt erstmal was kommt. Also es ist wieder so wie vorher, finde ich.
Also die SMS-Applikation, die braucht bei mir, die wird immer unglaublich langsam. Das ist.
Aber es war am Anfang schnell, es kommt so mit der Zeit, und ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Also meine Kontakte sind jetzt nicht irgendwie Hunderttausende mehr, sondern sind vielleicht 2, 3 dazugekommen. Deswegen wundert es mich ein bisschen, was das auf Dauer so langsam macht. Muss man auch irgendwie mal booten, oder was ist das?
Also booten bringt dann in dem Fall nicht mehr sonderlich viel, habe ich das Gefühl. Das kann man fast mal ausprobieren, fällt mir gerade auf. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen weiter von hier weghalten. Aber ja, keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da die Datenbank anfängt zu spinnen oder irgendwie sowas. Aber
das werden wir jetzt nicht geklärt bekommen. Lass mich nochmal kurz diese Podcast-Geschichte zu Ende bringen.
Okay.
Ich beeile mich auch. Also, soweit, so gut. Jetzt, was ist schlecht? Also erstmal, er zeigt bei den Episoden groß, also wenn er die Episoden eines Podcasts auflässt, zeigt er groß als erstes den Autor an. Das ist besonders komisch, weil meiner Meinung nach sollte ja der Titel der Episode im Mittelpunkt stehen. Der Titel steht da drunter. Dadurch, dass er etwas kleiner ist, passt auch mehr Text hin, aber lange Titel sind immer noch nicht zu lesen. Also er scrollt nach wie vor nicht von links nach rechts durch, sprich man weiß nicht, was Sache ist. Was sie allerdings jetzt dazu bewogen hat, bei Podcasts den angegebenen Autor so nach vorne zu stellen, ist mir vollkommen unklar, weil bei den meisten Episoden steht da immer das Gleiche drin. Also bei uns steht halt irgendwie Tim, Max und Dennis drin, und das ändert sich halt nicht, und von daher finde ich diese Entscheidung bekloppt. Was mich richtig nervt, ist, dass wenn man jetzt einen Podcast hört und der ist zu Ende, dass er dann automatisch wie in einer Playlist in die nächste Episode geht. Was kein iPod vorher gemacht hat und auch das iPhone vorher nicht gemacht hat.
Das finde ich auch ziemlich nervig, aber es gibt Leute, die freuen sich wie Sau darüber.
Ich habe nichts dagegen, dass man das einstellen kann, weil es mag vielleicht für manche Podcasts so sein, aber ich will bewusst einfach eine Sendung zu Ende hören, und wenn die dann zu Ende ist, will ich entscheiden, welche ich als nächstes anbreche. So. Und wenn er mir dann direkt reingeht, es gibt so Sachen, da weißt du nicht, da kriegst du überhaupt nicht mit, dass es zu Ende ist. Wenn du jetzt zum Beispiel hier so Deutschlandradio, Hintergrundpolitik, ja, höre ich sehr gerne. Das sind so knackige 18 Minuten, und das ist halt so Radio, weißt du? Die fangen immer so kantig an und die hören so kantig auf. Und wenn du dann 2 Episoden hintereinander hörst, da kriegst du überhaupt nicht mit, dass die eine Episode zu Ende ist. Weil die sagen nicht am Schluss, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal, sondern irgendwie, ja, da ist dann irgendwie nochmal so ein Kommentar von irgendjemand, so, und in Tschetschenien stellt sich diese Frage nicht mehr. So, und dann geht es halt gleich weiter mit. Werder Bremen ist wie ein Verein der besonderen Art. So, und dann, weißt du, dann denke ich mir so, was hat Werder Bremen mit Tschetschenien zu tun? Und merkt das dann halt erst irgendwie 2 Minuten später. And this doesn't help. Also das ist einfach nicht cool. Das müssen sie ändern. Ich bin nicht dafür. Und dieses automatisch rotieren Ding, was ich letztes Mal so beklagt habe.
Automatisch rotieren Ding?
Naja, du weißt schon, man liegt im Bett.
Ach so, ja, klar. Hm? Dass sich das Display dreht und wenn man das Gerät auf die Seite dreht.
Genau, da gibt es jetzt einen Workaround. Und das ist auch wieder komisch, weil wenn du in der iPod-Applikation auf Videos gehst, dann sind da nicht nur deine Filme, sondern da tauchen jetzt auch alle Video-Podcast-Episoden auf.
Ja.
Zusätzlich noch. Warum auch immer. Dachte ich mir so, was ist denn das für ein Scheiß? Aber das Interessante ist, wenn du eine Video-Podcast-Episode über Videos auswählst und nicht über Podcasts, dann spielt er sie immer im Querformat ab und dann dreht er auch nicht mehr.
Ah, okay.
Das heißt, Filme drehen nicht, Podcasts drehen. Warum auch immer. Also das ist maßlos inkonsistent und ich verstehe das überhaupt nicht, aber es ist zumindest insofern eine Hilfe, als dass man sich jetzt, weißt du, auch mal so zum Schlafen gehen nochmal irgendwie mit irgendwas berieseln kann, ohne die ganze Zeit das Teil so auf 41 Grad kurz bevor der Accelerometer anschlägt halten muss, was vollkommen beknackt ist. Naja, also das sind so meine Beobachtungen, die ich jetzt hier gemacht habe mit dem 2.1 Update. Im Prinzip Riesensprung nach vorne. Das Telefon ist jetzt irgendwie so, wie man sich das so denkt und ich bin extrem zufrieden. Und ja.
Und die neue Version, die 2.2er Beta, wird ja jetzt schon an die an die Entwickler verteilt.
Ja, da gibt es auch schon
erste Version. Gibt es auch schon erste Screenshots, wo sich Safari ein bisschen verändert hat. Da im Wesentlichen bei der Bedienung, aber ich nehme mal an, die eigentlichen Unterschiede werden unter der Haube liegen. Und das Dev-Team hat schon wieder gesagt, ja, wir haben schon wieder gehackt, läuft schon, wir kriegen mal schon alles wieder gebacken, das heißt, wir kriegen schon wieder gehackt.
Die Frage ist, wann Apple mal hier mit dieser API, diesem API-Zusatz oder Change rauskommt mit diesen Background-Application, da müssen sie ja auch mal was fixen, wobei sich inzwischen ja auch schon gar keiner mehr beschwert, ja, dass Programme halt so eine Background-API benutzen können, um sich Infos holen zu lassen, ohne dass alle Programme ihre eigene Connection haben, sondern das iPhone hat halt nur noch eine und die Programme bedienen sich über diese eine Connection, was halt
diese Notification API.
Genau, die
ja, da gibt's da ja gab's halt diese angebliche E-Mail-Antwort von Steve Jobs, wo er meinte, ja, we wanna get this right from the start.
Na, da kann ich mir ich kann ja nur mutmaßen, was der Grund ist, warum sie es wieder entfernt haben, aber wer schon einmal dieses Push-Mail auf dem iPhone eingeschaltet hat, was ja eigentlich eine sehr hübsche Funktion ist, aber dann mitbekommen hat, wie unglaublich schnell das den Akku leer saugt. Ich glaube, das ist so eine Vorahnung daraus, was uns blühen könnte, wenn diese Notification-API kommt.
Ich denke, sie haben es einfach Steve Jobs auf den Tisch gelegt und haben gesagt, hier, guck mal. Und er hat gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Schließt euch nochmal 2 Wochen ein oder 4.
Ja, aber 8. Es muss ja Gründe dafür geben.
Natürlich. Es funktioniert einfach nicht gut. Ich denke, dass sie, ich meine, das ist wirklich ein, wenn sie damit rauskommen mit diesem Framework, dann ist das sozusagen bindend, da werden zahlreiche Dienste werden dafür Backends entwickeln. Ja, es wird Java-Server-Dienste geben, die halt ein iPhone-Backend haben und so weiter, damit das eben unterstützt wird. AIM und so weiter. Das heißt, da hängt unglaublich viel ab. Und wenn sie das jetzt am Anfang so Mobile-Me-mäßig verkacken, dann haben sie ein Problem. Und ich denke, sie sind jetzt einfach sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden, dass sie dieses Jahr nicht nochmal so einen Heuler rausbringen, weil davon haben sie jetzt einfach genug abgeliefert.
Ja, das wäre wirklich langsam ein bisschen viel.
Und dazu kommt natürlich, dazu müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal was sagen, diese ganze Kontroverse mit dem Application Store. Ich meine, auch der war am Anfang eher mau, weil er sehr viel mehr an einen, was er auch war, an einen Music Store, der jetzt auch Programme runterladen lässt, erinnert. Und naja, mittlerweile wird es ja langsam besser. Die Entwickler haben ihre Statistiken und wie ich jetzt gerade eben gelesen habe, können jetzt auch Leute nur noch dann ein Review einer Applikation abgeben, wenn sie das auch gekauft haben, beziehungsweise runtergeladen haben, wenn es frei war.
Ja, das ist aber eigentlich okay.
Das ist eine super Änderung, weil natürlich sonst die Leute sich immer über den Preis beschweren und irgendwie eine geringe Wertung abgeben, was überhaupt nichts aussagt. Ne? Ich meine, sie müssen das eh noch verbessern, weil man kann sich auch nicht auf eine Version beziehen und weißt du, dann sagt einer, mir fehlt aber Feature XY oder das funktioniert nicht. Eine Woche später ist das Update draußen und alles ist wunderbar, aber dann steht halt dieses Review da immer noch so drin. Also das ist irgendwie alles noch nicht so richtig das Gelbe von Ei.
Die Anzahl der Downloads haben sie jetzt ja entfernt, ne? Weil wo früher mal Null stand, haben sie einfach jetzt rausgenommen.
Hatte ich noch gar nicht gesehen. Ja, das ist ja auch bekloppt. Ja, also es wird langsam besser. Und was ich interessant finde, ist, jetzt auch in dem Zusammenhang mit dem Review, Apple weiß, was du gekauft hast. Und wenn du dir eine Applikation aus deinem iTunes löscht und aus deinem iPhone löscht, also richtig löscht weg, dann kannst du das nochmal runterladen, ohne neu bezahlen zu müssen.
Das ging aber von Anfang an so.
Ja, aber nur bei Programmen. Warum geht denn das nicht bei meiner Musik?
Tja.
Und es ist doch dieselbe Store-Infrastruktur. Also das verstehe ich nicht. Das sollten sie auch dann gleich mal für Musik einschalten, weil das machen auch andere Stores.
Ah, da fällt mir in dem Zusammenhang was ein. Du hattest ja dieses hatten wir letztes Mal drüber geredet, dass iTunes die Musik erst lokal verschlüsselt, hattest du gesagt, ne?
Das war meine Vermutung, ja.
Das war deine Vermutung. Da hat sich irgendwie einer der Leser, das finde ich jetzt natürlich nicht, weil meine Newswire gerade nicht laufen will, der hat sich das einfach mal mit Wireshark angeguckt, was da an Daten kommt und hat festgestellt... Ist zu anderen Ergebnissen gekommen. Also die Musik wird verschlüsselt übertragen.
Ja klar, mit SSL, aber...
Er kann die Daten abfangen und die Musik ist schon per DRM geschützt gewesen. Mhm. Aber die Coverbilder sind noch nicht drin gewesen. Also die werden tatsächlich erst im Nachhinein reingepackt. Also die Datei wird von iTunes nochmal geändert, aber das DRM ist schon drauf. Mhm. Ist jetzt dämlich, dass ich das jetzt...
Das war auch so ein bisschen Hörensagen, was ich davon mir gegeben habe. Ich kann keine Quelle nennen, von daher ist es halt irgendwie... Kann auch sein, dass ich von Anfang an falsch lag. Meiner Meinung nach war es mal so. Und es kann gut sein, dass sie das halt mit irgendeinem iTunes-Release geändert haben. I don't know. Ja gut, aber nochmal zum App Store. Jetzt gab es ja eine Menge Ärger.
Genau.
Weil halt in zunehmendem Maße Applikationen rausgekommen sind. Und natürlich, irgendwie hat sich das ganz besonders entzündet an...
Abgewiesen worden sind, meinst du?
Richtig, abgewiesen worden sind. Und ganz besonders hat sich das halt entzündet in diesem Fall dieser Applikation Podcaster, der halt eine Podcasting-, Listening- und Download-Applikation geschrieben hat, die halt im Gegensatz zu der Funktionalität von iTunes, iPhone, iPod eben die Podcasts auch direkt aufs Gerät laden kann über das Internet. Eine Funktionalität, wo man sagen würde...
Ja, will ich auch haben.
Will man haben. So, ich würde das nicht für alle meine Podcasts haben wollen, aber ich fände es gut, wenn man das zumindest für bestimmte Podcasts sagen kann, okay, die ändern sich am laufenden Meter, da möchte ich gerne, dass mein iPhone die runterlädt und nicht mein iTunes.
Genau, das wäre großartig. Ja.
Ich denke, das wäre auch, also wenn Apple so ein Feature einbaut, dann müssten sie das auch irgendwie so drehen, weil du kannst ja vom iTunes auf mehrere Geräte synken. Das heißt, du müsstest dann schon auch sagen, welches dieser Geräte den Podcast runterlädt, weil sonst wird er natürlich n-mal runtergeladen. Das kann weder im Sinne des Anwenders sein, noch im Sinne der Podcaster sein. Weil wenn dann irgendwie jeder Hörer sozusagen dreimal runterlädt, ist halt auch irgendwie doof.
Ich würde sagen, da wo er als erstes auf Update klickt, oder? Aber das würden
sie schon kriegen. Wenn du mit deinem iPhone rumläufst und dein iTunes läuft zu Hause, dann wissen die ja nichts voneinander, dass sie beide an der gleichen Source rumnagen. Das ist ja das Ding. Die sind ja dann nicht mehr miteinander verbunden. Das Problem gibt es mit dem derzeitigen Modell nicht.
Ja, aber du hast das Modell, das also natürlich nicht ganz so schlimm, aber ich meine, das hast ja im App Store auch, wenn du ein Programm aktualisierst, kannst du es ja auch auf beiden Geräten aktualisieren.
Gut, aber da reden wir über Dateien, die sind so 0,3 Megabyte groß bis maximal 25. Und bei Podcasts, und dann ist es auch für die Statistik irrelevant, weil es geht über einen bestimmten Account. Apple weiß, dass du das dann eben auf dem iPhone runtergeladen hast und so weiter. Und beim Syncing geht das alles auf. Aber der Podcaster weiß das ja nicht, wenn er jetzt auf einmal dreimal so viele Downloads hat, aber nur deshalb, weil... die Hörer sozusagen jetzt mit ihrem iTunes und ihrem iPhone und ihrem iPod Touch runterladen.
Ne? Das stimmt. Das ist zugegebenermaßen tatsächlich ein Problem, aber ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass Apple davon abhält.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das sind einfach grundsätzliche Erwägungen mit der Art und Weise, wie man mit Bandwidth umgeht. Und aber auch, dass eben solche User-Workflow-Sachen sozusagen noch nicht als gelöst sehen. Wie auch immer, diese Applikation ist submitted worden in den App Store von dem Entwickler. Apple hat sich das angeschaut oder wer auch immer und hat gesagt, duplicates functionality of iTunes war, glaube ich, die Formulierung.
Dabei stimmt das ja gar nicht so genau, ne?
Naja, insofern stimmt es, als dass es die Distribution von Podcasts sozusagen übernimmt. Da gab es ja auch einen richtigen Kampf, also der Gruber und der Dilger von roughlydrafted.com vertreten da ja wirklich diametral gegenüberstehende Meinungen, was sehr interessant ist, wo sie sich ja sonst eigentlich bei so vielen Sachen immer einig sind. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich meine, ich kann da irgendwie beide Seiten ganz gut verstehen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mir die Applikation dann gekauft. Er hat, weil ich wollte mir einfach das Ding mal angucken. Mhm. Er hat ja dann, da er nicht im App Store ist, diese Ad-Hoc-Distributionsmethode gebraucht oder man muss eigentlich fast schon sagen missbraucht. Das heißt, ich habe mir meine Device-ID rausgekramt. Die steht ja im iTunes, wenn du den das iPhone anschließt oder den iPod Touch. Dann im iTunes, wenn das Ding erscheint, in der Übersicht, in der Infoübersicht, im Summary steht deine Seriennummer und wenn du auf Serial Number klickst, dann schaltet der um und zeigt dir deine ID an. Das ist so ein irre langer Hexstring, den man da auch an der Stelle nicht copy-pasten kann. Wenn du Xcode installiert hast, dann kriegst du das Ding auch in copy-pastable Form, aber so müsste man es halt abtippen. Und dann habe ich halt diese ID ihm geschickt, über so ein Webformular, dann haben sie gesagt, okay, jetzt überweis mal Geld, dann habe ich Geld überwiesen, PayPal oder so und nach ein paar Tagen habe ich dann eine Mail bekommen, jetzt kannst du es dir runterladen. Bin dann nochmal auf die Webseite gegangen, nochmal meine E-Mail-Adresse eingetragen, haben gesagt, okay, alles klar, du hast bezahlt und vor allem liegt das jetzt für dich vor, weil was ja ein Entwickler machen muss, er muss diese ID nehmen, muss die ID bei Apple über das Developer-Interface mit iTunes eintragen, in diese Mobile Provision Datei, die man dann mitbekommt. Das ist so eine Art Datei, wo eben gesigned drinsteht von Apple, ja, dieser Developer darf auch auf diesem Device diese Applikation installieren. Und darüber konnte ich das dann eben bei mir lokal installieren. Das ist natürlich, diese Ad-Hoc-Geschichte ist halt eher so für Beta-Tester gedacht, für kleinere Gruppen.
Ich habe mir mal sagen lassen, das soll so unglaublich aufwendig sein, diese Ad-Hoc-Methode. Also das ist wirklich viel, viel Arbeit auch für den Entwickler. Also der hat dafür deine $10, hat er da richtig, richtig Arbeit sich gemacht.
Ja, da geht sehr viel mit Zertifikaten hin und her und das ist nicht einfach, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass die diesen Workflow auch noch ein bisschen optimiert bekommen. Das ist anstrengend, aber es ist ja auch nicht dafür gedacht,
klar,
an große Gruppen, mit denen du nur temporär was zu tun hast, zu distributieren, sondern es ist dafür gedacht, dass wenn du eben eine definierte Menge an iPods oder iPod Touches in deiner Entwicklerfirma hast, dass du die eben da einträgst und dann kannst du eben dafür deine Applikationen auch machen. Das heißt, du machst das ja nicht jedes Mal immer wieder komplett neu. Aber was er gemacht hat, ist, dass er quasi immer seinen Quorum von 100 Applikationen voll ausgereizt hat und dann eine Änderung an der Applikation gemacht hat und als neue Applikation eingestellt hat und dann wieder dafür 100 gemacht hat. Und er hat halt, glaube ich, 1.100 Lizenzen oder so verkauft bekommen, also hat er irgendwie schon so seine $11,000 gemacht, die alle als Donation deklariert waren im Übrigen. Bis ihm dann wohl Apple jetzt vor ein paar Tagen da mal den Hahn abgedreht hat, weil das eben einfach eine Violation of was auch immer man dafür Legal Blurb anklicken muss.
Und war, du bist jetzt hin und her gerissen, ob das von Apple okay ist oder nicht.
Naja, es gibt da zwei Positionen. Die Position 1 ist die, die Schreierei hatten wir ja hier auch schon. Der Markt muss offen sein, let the users decide, how dare you, Apple, wie könnt ihr irgendwie darüber richten, was wir für Anwendungen für eure Plattform schreiben. So, das ist so die eine Sichtweise. Das muss ja alles ganz offen sein und überhaupt, und was fällt euch überhaupt ein? Und wir finden eure Kriterien scheiße, beziehungsweise wir finden, und das ist auch, sagen wir mal, der berechtigte Teil, und also wo ich sagen würde, uneingeschränkt teile ich diese Ansicht, Apple hat es bisher nicht verstanden, diese Kriterien, die sie anlegen, auch auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass die Entwickler schon vorher wissen, wovon sie die Finger lassen sollen. Ihr erinnert euch, bei dieser Keynote gab es so diese Liste, was sie alles nicht haben wollen, Porn und Bandwidth Hog und tralala, und dann gab es aber auch diese schöne Kategorie Unforeseen.
Ja.
Unvorhergesehene Dinge. So, das war sozusagen das Sternpunkt Stern der Ablehnen-Kandidaten, und das erleben wir jetzt hier. Ja, ich denke, die haben halt einfach diese Applikation gesehen und haben sich gefragt, okay, was ist hier los? Und gut, dann gab es jetzt eine lange Diskussion im Netz darüber, welcher Paragraph dieses Vertrages, den die Developer dort abschließen mit dem SDK, greift hier. Da gibt es diese sagenumwobene 3.3-Klausel, wo halt drinsteht, man darf halt kein Distributionsmedium, was eben iTunes kopiert, sozusagen nachbilden. So, also sie wollen das einfach nicht. So, und jetzt, ja, wollt ihr vielleicht da erstmal was zu sagen? Ich halte schon wieder Monologe.
Also ich halte das für relativ unhaltbar, und zwar aus Sicht des Entwicklers einfach mal, also so für einen iPhone-Entwickler, der sich hinsetzt, wochenlang, monatelang Arbeit in Kauf nimmt, um dann das Programm einzureichen bei Apple, um dann zu hören, oh nee, lass mal, das ist kein Zustand. Da muss Apple ganz, ganz dringend was dran ändern. Das darf nicht passieren. Das ist, ich meine, für den ist ja echt, mag sein, dass das jetzt so eine nette Anekdote ist, dass er seine $11,000 damit ein bisschen Arbeit für gemacht hat, aber der hätte in der Zeit vielleicht auch $50,000 machen können, und wer weiß, er muss ja auch in der Zeit sich irgendwo von ernähren. Also das ist ja nicht alles nur Spaß.
Na, vor allem hat er auch Zeit investiert. Also ich meine, du legst halt los, programmierst dann wie 3 Monate vielleicht das super Tool, stellst es halt rein, willst auch nicht mit einem Beta-Zeugs anfangen, weil du willst halt gleich richtig mit einer 1.0 rauskommen, hast du voll die Arbeit, und dann sagen die, ach nö, das ist schon,
vor allem,
das
du hast geht ja auch, nicht. Du hast ja vorher auch keine Chance, bei Apple mal nachzufragen, hey, hätte ich denn damit mal eine Chance, sondern du musst ja erstmal diesen Monat diese Arbeit in Kauf nehmen,
ja.
Und das ist eine reine Lotterie, und das ist, also
Das weiß ich nicht, ob das nicht so ist, dass er keine Chance hätte. Also in dem Fall war es wohl so, dass er vorher sich nicht mit Apple auseinandergesetzt hat. Also soweit ich die Diskussion verfolgt habe, hat er nicht vorher gefragt. Sondern er hat einfach entwickelt, und dann hat er es submitted, und dann gab es diese Antwort.
Ja, du das kannst auch nicht für jedes App Geschichte irgendwie nachfragen. Hast du eine super tolle Idee, und dann verrätst du denen die erstmal, und dann denken die sich auch gleich, na, da können wir auch gleich selber machen, die ist ja super cool, die Idee. Also man braucht ja so ein bisschen.
Ja gut, aber ich meine, wenn du
das auch nicht ergreifen, keine Antwort kriegen.
Ja, das
also ich nur Porn ab. Entschuldigung.
Ja. Also die Entwickler kriegen ja im Augenblick nicht mal mitgeteilt, wenn ihre Applikation reingestellt worden ist, endgültig. Sondern scheint das ja auch mehr oder weniger per Zufall alles mitzubekommen. So, ja, möglicherweise ist es in wenigen Tagen da, und dann ist es plötzlich schon da. Insofern glaube ich, wenn man Apple vorher eine Mail schreibt, so, ich habe vor, das und das Programm zu entwickeln, ich glaube, da wird sich niemand die Arbeit machen, sich die Mail auch noch durchzulesen bei Apple.
Da,
wenn du nicht gerade ein ganz großer Entwickler bist.
Na, wissen wir nicht. Ja,
also das lässt sich aber im Zweifelsfall
rauskriegen. Da stochern wir jetzt, also bei Podcaster, worum es jetzt konkret ging, war es einfach so, dass er nicht vorher gefragt hat. So, und der andere Punkt, den ich an der Stelle beleuchten möchte, ich versuche das ja auch mal so ein bisschen ausgewogen von beiden Seiten zu sehen. Wenn du jetzt eine Applikation schreibst und die lädt Porn runter, dann kannst du einfach total davon ausgehen, dass die abgelehnt wird, weil du das schon vorher weißt. So, mit anderen Worten, es gibt Kriterien in diesem SDK-Vertrag, die dir sagen, was nicht akzeptiert werden wird. Und jetzt ist eigentlich nur die Diskussion, ist für diese Applikation Podcaster mit den Features, die da drin waren, ist es vorher klar gewesen, dass es abgelehnt wird oder nicht? Ich denke, es war nicht mit Sicherheit zu sagen, dass es abgelehnt werden wird, aber es ist auch schon so, dass man natürlich damit rechnen muss, dass man mit Apple an der Stelle in den Konflikt kommt.
Also es gibt ja noch eine zweite Applikation, die auch abgelehnt worden ist, mit einer ähnlichen Begründung, dass sie eine Funktionalität duplizieren würde, die schon drinne ist. Das ist dieses Mail Wrangler. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Das ist ein Programm, das im Wesentlichen wirklich extrem billig einem nichts weiter tut, als die entsprechenden, dass man mehrere Google-Mail-Accounts verwalten kann, indem es einfach mehrere Cookie-Sets sich irgendwie abspeichert und dann einem nichts weiter macht, als die Webseite zu präsentieren. Sozusagen, damit man immer aufs Gmail-Interface zugreifen kann, ohne sich mehrfach ein- und ausloggen zu müssen. Und das ist auch abgelehnt worden. Und das ist sowas, das ist
Ja, aber ja, das warum? Ist doch aus den gleichen. Na, warum? Weil es gibt diese Mail-Applikation schon auf dem iPhone, mit dem man mehrere Google-Mail-Accounts einrichten kann.
Welche?
Na, Mail.
Aber Mail kann ich nicht aufs Webinterface drauf zugreifen.
Nein, aber du greifst auf deinen Google-Mail-Account zu. Ich meine, wie du aber da. Ob du da nun Web-View kriegst oder ob du da einen View kriegst, der von deinem Programm grenzt. Das ist jetzt nämlich genau der Punkt, an der sich das. Wo ich glaube, sich Apple auch wirklich Gedanken macht. Ja? Sie wollen halt User-Confusion verhindern. Das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal, dass das für Sie ein ganz wichtiger Punkt ist. Weil sie kein Interesse daran haben, dass es Software gibt, die Leute verwirrt oder die Leute aus sonst irgendwelchen Gründen von dieser Plattform abstößt. Wie auch dieses I am rich zum Beispiel der Plattform geschadet hat,
doch, was weil die es Leute einfach bewusst aussieht runterladen. Wie Fraud. Also da gibt es auch gar keine Irritation, weil die Leute wollen es doch bewusst haben.
Du weißt immer erst am Ende nach dem Kauf, was du wirklich kriegst.
Naja, komm, ja, so grob steht es ja schon da. Und bei diesem Podcaster kann ich nicht so verstehen, was der Grund ist von Apple, weil sie keine Konkurrenz wollen, dann sollen sie es direkt so hinschreiben. Aber selbst dann kann ich es nicht verstehen. Sie verdienen an dem Programm sogar mit. Sie könnten selber ihr Podcasting-Features irgendwie aufwerten. Also ich kann das Problem Moment, nicht das richtig sehen. Moment,
das Mitverdienen ist für... Ja. Ich kann dir das Problem sagen. Ich habe die Applikation ja dann gekauft und ich habe sie installiert und habe sie benutzt. So. Mhm. Und also erstens... Ich habe jetzt keine Update-Notifikation bekommen. Es gab einfach nur diese eine einzige Version, seitdem ist da nichts wieder passiert. Diese Applikation taugt nichts. Das kann ich dir einfach mal sagen.
Davon gibt es tausend andere, die Apple noch nicht abgelehnt hat. Das kann nicht das Argument sein.
Pass auf. Also, was ich gemacht habe, ist, ich wollte halt irgendwie Chaos Radio Express mal abonnieren. Das war so mein erster Test. Klar, logisch. Man nimmt erstmal seinen eigenen Podcast. Und die erste Möglichkeit ist, dass du da halt irgendwie suchst. Das heißt, du hast da irgendeine Search. Da habe ich Chaos Radio Express eingegeben, tauchte auch tatsächlich auf. So, da habe ich mich schon mal gefragt, wo sucht denn der eigentlich? Ist vollkommen unklar, in welchem Directory der sucht. So, da gab es dann einen Result, einen. Mhm. Den habe ich dann irgendwie auch abonnieren können. Ich habe nicht herausfinden können, was der da abonniert hat, welchen Feed der da abonniert hat. Und dann hat er mir irgendwie eine Liste von Episoden angezeigt, wo ich mir nur noch am Kopf gekratzt habe. Das war ein wüstes Sammelsurium von random Episoden aus meinem Podcast, wo die nicht in der richtigen Reihenfolge angezeigt wurden, wo überhaupt nicht klar war, was da der neueste und der älteste ist, so wie er es mir angezeigt hat. Ich konnte danach auch nicht, nachdem ich den einmal hinzugefügt habe, konntest du den auch nicht mehr löschen oder bearbeiten oder sonst irgendwas. Also dieses Programm ist einfach broken. Und das Abspielinterface dann wiederum, und er speichert ja diese ganzen Podcasts in seiner Sandbox, weil das ja so ist. Sonst? Das Abspielinterface war dann wiederum eine weitgehende Kopie des iPod-Abspielinterfaces. Das heißt, das ist für Apple auch ein Grund, ja, Duplicates Functionality, weil natürlich es so ähnlich aussieht wie das normale iPod-Interface, aber ein komplett anderes, doppeltes Interface ist, wo dann Leute halt auch hergehen und sagen, wieso geht denn das jetzt nicht mehr, was vorher ging, und wenn ich über iPod reingehe, dann kann ich diese Podcasts nicht sehen, weil die gehen dann auf Podcasts, weil sie haben ja Podcasts runtergeladen, gehen dann mit iPod in Podcasts und da sind dann diese Podcasts
nicht. Aber Tim, das ist doch albern.
In dem Moment, in dem ich hingehe
und mir ein Programm kaufe, das mir ein zusätzliches Icon installiert, weiß ich doch grob, was die Funktionalität vorher war, wo ich die vorher zu finden hatte und wo ich sie danach zu finden habe.
Also nee, das wissen Leute nicht. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch total scheiße, weil du lädst ja dann aus dem iTunes Store so eine Podcaster-Applikation runter, die sagt, jetzt kannst du deine Podcasts auch übers Web laden. So. Ja. Und dann hast du aber zwei Orte, wo deine Podcasts sind. Ich meine, das ist ja schon mit der iPod-Applikation verwirrend genug.
Aber dann hätte Apple hinschreiben müssen, wir wollen keine schlechte Software im Store. Aber dafür haben sie ganz andere Sachen zugelassen. Also ich finde, das Argument zieht nicht. Vor allem haben wir jetzt wahrscheinlich mehr Leute dieses Podcaster-Programm runtergeladen, weil Apple so einen Alarm macht, als hätten sie einfach mal die Klappe gehalten. Der hätte sich von ganz alleine rumgesprochen, dass es nicht so toll ist.
Und ich meine, nehmen wir dieses Remote-Programm, was Apple mitliefert, zum Beispiel diese Fernbedienung, die sieht auch aus wie der iPod, und trotzdem scheinen die Leute damit nicht zu überfordert zu sein. Also das ist schon... Ja,
okay, aber jetzt muss man auch nochmal was ganz anderes sehen. Das ist kein freier Markt. Von diesem Gedanken muss man sich einfach trennen. Apple hat zugehört, alle haben gesagt, wir wollen Anwendungen entwickeln für dieses Gerät. Das ist Apples Produkt und Apple erlaubt anderen Anwendern auf dieses Produkt draufzukommen. Und man kann auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Anzahl der abgelehnten Applikationen im Verhältnis zu der angenommenen Applikation ist sehr gering. Die liegt so im Promillebereich. Es gibt jetzt 3.000, 4.000 Applikationen, glaube ich, in diesem Store. Was weiß ich, es sind viele. Und die Zahl der abgelehnten ist wahrscheinlich sehr niedrig. So, und vor allem kann man das deshalb wahrscheinlich sicher sagen, weil bisher jeder einzelne auf eine Art und Weise diskutiert wurde, dass es schon gar nicht mehr ging. Und Apple hat verschiedene Verpflichtungen. Erstens ist es eine Aktiengesellschaft und die haben einfach Gewinn zu machen. Und wenn die jetzt Applikationen in ihren Store zulassen würden, die ihr Produkt verschlechtern, in der Gesamtwahrnehmung der Kunden, und ich sag dir, die Leute peilen das nicht mit diesem Podcaster. Du peilst das, weil du weißt, wie das funktioniert. Aber ich war ja auch schon als jemand, der eigentlich weiß, was da abgeht, komplett verwirrt von dieser Applikation. Weil ich wusste nicht, in welchem Store der sucht. Der sucht dann nicht im iPod,
ja, aber du weißt iTunes doch, Directory,
wo ich sonst immer mein... Ja, ich weiß, dass ich es gekauft habe, aber da weiß ich doch nicht, wie es funktioniert.
Du musst ja nicht wissen, aber du weißt, dass es scheiße ist und dass du es löschen kannst, weil es nicht von Apple ist. Darum geht's doch.
Ja, was heißt, ja, aber dann habe ich einfach eine schlechte Experience gehabt und aber es war
verwirrend.
Aber
die hast du doch bei vielen genau Programmen
auch, darum geht's doch nicht.
Ja, aber Apple, ich meine, wenn ich im iTunes Store...
Bei welchen denn?
Ja.
Bei welchen denn? Na, sag mal ein Beispiel, was Apple zugelassen hat, was auf die gleiche Art und Weise verwirrend ist. Wo es wirklich um die Kernfunktionalität dieses Gerätes geht. Da würde mir jetzt so nichts einfallen.
Also ich habe ungefähr 80.000 Taschenlampenprogramme gesehen. Ich habe Feuerzeugprogramme. Ich habe sogar mir ein Feuerzeugprogramm gekauft.
Ja,
aber
die sind doch schön. Ja, sind doch schön.
Ja, aber auch die sind extrem verwirrend, weil ich kann mir nicht wirklich eine Kippe damit anmachen. Also das ist doch...
Ach komm, Max. Also ich meine, es ist nicht so, dass iTunes eine Standard-Feuerzeugfunktion hätte und dass du die dann damit verwirrst. Das ist wirklich eine ganz andere
Abteilung. Aber guck mal, Tim, du hast
hier vorhin... Hier geht es um die Kerngeschichte von diesem iTunes-Store.
Also es ist doch einfach mal so, dieses Podcasting, dieses Programm bietet mir eine Funktion, die Apple mir nicht gewillt oder nicht in der Lage ist zu bieten. Der Entwickler dieses Programms hat es dann nach so gut, wie es auf der Plattform irgend möglich ist, das implementiert. Er kann nicht auf die Podcast-Datenbank zugreifen, die das iPhone hat, weil dafür ist er gesandboxed. Er kann den Podcast nicht rüberspielen in die iPod-Applikation, weil da hat er keinen Zugriff drauf. Das ist keine Möglichkeit. Er hat die einzige Möglichkeit gewählt, die vorhanden ist, um einen Podcast over the air runterzuladen. Und er hätte dafür vielleicht 5 Euro verlangt. Was eigentlich schade ist, weil das eine Funktionalität ist, die Apple bieten sollte. Aber mir wäre es vielleicht diese 5 oder, Euro oder 10 Euro wert gewesen.
Und klar, dass aber Apple für jetzt Apple ist es einfach, Apple will aber diese Funktionalität nicht in eine andere Applikation ausgliedern, sondern sie verstehen das als ein Kernfeature ihrer Plattform, was sie sich eben nicht von anderen Anwendern wegnehmen lassen wollen. Sie wollen das selber gestalten. Sie wollen selber definieren, wie Podcaster draufkommen. Das können wir jetzt scheiße finden. Ja?
Ja, aber dann sollen sie es hinschreiben.
Ich finde das auch scheiße.
Ja, wir finden das scheiße.
Ja, sie haben das aber hingeschrieben.
Wo denn?
Dieser iTunes Store, da steht drin, dass du eben keine Distributionsmethoden, die Apple selber bietet für dieses Gerät, duplizieren darfst. Du darfst dich nicht über diese Distributionsmethoden hinwegsetzen. Weder über die Distributionsmethoden von Programmen als solchen, noch über den Distributionsmethoden, die du dort hast. Und das ist Podcast abonnieren, das ist Musik kaufen und so weiter.
Aber Podcasts werden im Augenblick doch gar nicht distributiert, außer über iTunes.
Naja, es geht ja um iTunes.
Ja.
Es geht um die Funktionalität, es geht um diese iTunes-Experience.
Ja, aber Moment mal, im Augenblick habe ich doch gar keine Möglichkeit, über das iPhone direkt einen Podcast runterzuladen.
Ja, natürlich, aber es geht nicht darum, dass wenn irgendein Feature, ich meine, kann doch sein, dass Apple dieses Feature noch einbaut.
Ja, aber das
bloß Apple will sich das jetzt nicht aus der Hand nehmen lassen von irgendeinem anderen Anbieter und scheißt drauf, dass es dieses Feature jetzt noch nicht gibt, aber sie erlauben es jetzt auch nicht, anderen Leuten ihnen diese Funktionalität wegzunehmen.
Aber man muss doch einfach mal sagen, dass für Entwickler, die fürs iPhone entwickeln wollten, dass für die ist jetzt einfach, es gibt da diese unbekannte Variable Apple drinne und die entscheidet darüber, ob ich, also ich kann erstmal anfangen, ein Programm zu entwickeln. Wie gesagt, ob man vorher mit Apple darüber diskutieren kann oder nicht, aber ich meine, bei so einer Software hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal vermutet, dass da Apple möglicherweise was dagegen haben könnte. Also ich entwickle eine Applikation, stelle die beim App Store rein und ich habe nicht nur die Variablen wie vorher, dass ich nicht weiß, wie lange wird es ungefähr dauern, bis das drin ist, dass ich nicht weiß, wie lange wird es dauern, bis ich irgendwelche Updates reinspielen kann, sondern es besteht einfach noch die Chance, dass meine Investition, die ich getätigt habe, komplett für den Arsch ist, weil Apple sagt, nö. Und
ja, so
ohne Begründung. Und
so,
das ist.
Nein. Es ist nicht so, dass sie keine Begründung gegeben haben.
Sie haben eine extrem schwammige Begründung abgegeben. Sie haben irgendeine Begründung abgegeben, die ist eine beliebige
Begründung. Ich finde, dass sie eine sehr stichhaltige Begründung abgegeben haben. Und nachdem ich dieses Programm benutzt habe, kann ich nur sagen, ich kann das voll und ganz unterschreiben. Das wäre nicht gut für diese Plattform. Und zwar, verstehe mich nicht falsch, ich will das jetzt nicht so. Schönreden. Ich will nur sagen,
tust du aber.
Macht euch klar, was diese Plattform ist.
Na, aber guck diese mal, Tim,
Plattform
du hast doch vorhin
kein gesagt,
Podcast-Features vom iPhone wären alle noch scheiße. Da muss man doch auch zulassen, dass da Konkurrenzprodukte. Ne, man muss es nicht zulassen, aber
dann ist es doch für dich eigentlich von Vorteil,
wenn da ein Konkurrenzprodukt ist. Vielleicht ist es jetzt noch nicht gut, aber nach einem halben Jahr wäre es vielleicht voll super. Aber es wird alles im Keim erstickt und ich benutze gar keinen Podcast, mir ist egal, aber du musst jetzt ewig auf die Apple-Heinis warten, bis die ihre Features mal auf die Reihe kriegen. Eigentlich ist es ja fast nur dein Problem und du verteidigst sie auch noch nicht. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen.
Ich verteidige sie nicht. Ihr versteht mich noch nicht. Das Konkurrenzprodukt sind nicht mögliche Applikationen. Denn kein einziges Programm auf dem iPhone, was Apple zulässt, wird ein Konkurrenzprodukt sein. Sondern Apple erlaubt nur Applikationen, die die Funktionalität erweitern auf eine Art und Weise, woran Apple selbst kein Interesse hat, das zu tun. Nicht mehr, nicht weniger. Das sagen sie auch ganz klar und offen. Es handelt sich hierbei nicht um einen offenen Personalcomputer. Es handelt sich hier um einen von Apple geöffneten Markt, bei dem Apple dir erlaubt, an dem Produkt iPhone und iPod teilzunehmen. Du bist aber dann Teil dieses Produktes. Es ist nicht eine unkontrollierte Plattform, sondern es ist eine kontrollierte Plattform. Genauso wie die Nintendo Wii eine kontrollierte Plattform ist, wie die Xbox eine kontrollierte Plattform ist, wie die PlayStation eine kontrollierte Plattform ist, so ist die iPod-Plattform ist eine kontrollierte Plattform. Darüber machen sie auch überhaupt gar keinen. Da gibt es überhaupt gar keine Frage, dass das so ist.
Na, ich find, so,
das muss man einfach klar sehen. Man kann nicht mit derselben Herangehensweise daran gehen. Apple hat hier ein Produkt und sie haben überhaupt gar kein Interesse daran, dass irgendein Developer ihnen das irgendwie verwässert. Und ich sag dir, im Zweifel entscheiden die einfach auch dagegen. Und das ist hier wahrscheinlich auch passiert. Auch bei diesem Mail Wrangler, was ich noch für so ein bisschen diskussionswürdiger gehalten habe. Aber die setzen sich dahin und sagen, okay, wie kommt das bei dem Anwender an? Da gibt's jetzt eine zweite Mail-Applikation, die mehrere Google-Accounts verwaltet. Das mag zwar auf Google beschränkt sein, aber das ist dann sozusagen ein zweiter Mail-Button. Und sie wollen keinen zweiten Mail-Button haben. Das ist einfach so. Und das ist auch relativ leicht nachzuvollziehen, weil Apple will mit diesem Produkt Geld verdienen. Und die verdienen dann Geld, wenn das User-Interface klar ist. Guck dir ihre Werbespots an.
Naja, aber ich meine,
sie verdienen die Funktionalität vor.
Aber sie verdienen mehr Geld, wenn man die Möglichkeit schafft, also ich meine, im Augenblick ist es so, dieses Programm Mail Wrangler bietet ja eine Funktionalität, die Apples Programm nicht bietet.
Doch.
Nein, ich meine,
sie bietet eine Funktionalität, die Apples Programm bietet.
Nee, also Apple bietet keine Suche in Mails zum Beispiel. Dieses Mail Wrangler bietet es. Oder hätte es geboten. Über mehrere
Mail-Accounts. Ja, aber über die Teils. Das ist
ja bei aber es ist aber
natürlich gibt es da ein Feature, was nicht drin ist, aber
genau.
die Grundfunktionalität.
Und ich frage mich, inwiefern es für den Benutzer verwirrend sein soll, wenn er die Möglichkeit hat, sich eine Funktion, die er vorher nie hatte, dazu zu installieren. Also es ist, ich meine, mag sein, dass das aus Apples Perspektive alles ganz in sich schlüssig ist, aber sorry, das ist
Apple nicht will sich dieses Mail-Ding nicht aus der Hand nehmen lassen. Das musst du einfach akzeptieren. Das ist so. Und nennen Sie Evil, ja, nennen Sie Evil. Ihr Interesse ist einfach, Sie wollen sich Ihre Plattform auf keinen Fall verwässern lassen. Und wenn Sie jetzt irgendeine Mail-Applikation akzeptieren,
und dafür lassen dann haben Sie lieber morgen, irgendwelche Entwickler in die Pleite rennen.
Ja, dann, das ist denen doch scheißegal.
Offensichtlich.
Was heißt denn, das ist doch deine Entscheidung, ob du an diesem Markt teilnehmen willst.
Und nee, Moment mal,
Du bist nicht gezwungen, iPhone-Applikationen zu hacken.
Aber entschuldige mal bitte, es ist doch, wenn ich, natürlich bin ich nicht gezwungen, iPhone-Applikationen zu hacken, und man wird es sicherlich auch sehen, wie es dann passiert, dass hoffentlich sich iPhone-Entwickler aufgrund dessen zurückziehen. Aber wenn ich mich entschließe dazu, okay, ich investiere jetzt in eine bestimmte Plattform und dann werde ich von dieser Plattform aus wirklich fadenscheinigen Gründen nicht genommen, sondern dann rennt Apple jemand im schlimmsten Fall in die Pleite. Im besten Fall hat er da eine Woche dran gesessen und denkt sich, Mist, habe ich Arbeit investiert für nix. Aber das ist...
Also wenn dich das in die Pleite rennt, dann stimmt einfach dein Businessmodell nicht. Man muss schon einfach auch realistisch sehen, was das ist. Und ich sag dir nochmal, es ist kein Personalcomputer, auf dem du installieren kannst, was du willst. Das iPhone ist ein geschlossenes Produkt.
Und das ist scheiße.
Mit einem geöffneten Plattform für... Ja. Anwendung. So, und insofern, jetzt haben wir wieder unsere alten offen und geschlossen Diskussionen wieder auf dem Tisch, ja. Kannst du jetzt geschlossen nennen? Ich sage nach wie vor, sie haben einen Markt überhaupt erstmal erzeugt. Sie erlauben dir, an dem iPhone-Erfolg teilzuhaben. Jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen, ach, ohne unsere Applikation würde doch kein Mensch so ein scheiß iPhone kaufen. Das sieht Apple unter Garantie anders. Außerdem ist es so, viele iPhone-Entwickler verdienen sich da gerade eine goldene Nase. Irgendwie dieses Trism hat $250,000 eingespielt in zwei Monaten. So, das zeigt, dass man dort zu Apples Bedingungen sehr wohl Geld verdienen kann. Wenn du aber jetzt in einen Bereich gehst, was eben das Verständnis von Apple als die Kernfunktionalität dieses Gerätes ansieht. Und das sind einfach die Icons, die da schon da waren, bevor du Applikationen installieren konntest. Die 1.0-Software, da gab es schon Mail. Und ich sag dir, so verkaufen die dieses Gerät. Die verkaufen den Leuten, die keine Ahnung haben. Das ist wirklich für End-User, die verstehen nichts von Podcast-Directories und wo das irgendwie runtergeladen wird, das peilen die nicht. Und das sollen die auch gar nicht peilen. Die kaufen dieses Gerät und da steht drauf, du hast auch Mail. Hier ist dein Mail-Knopf. Und noch ein Mail-Knopf will Apple nicht, weil das natürlich für sie auch eine wichtige Kontrolle darüber ist, welche Dienste sie wie sehr unterstützen. Und jetzt das Letzte von mir zu dem Thema. Ich habe wirklich lange, lange darüber nachgedacht. Mit dieser Konkurrenz. Es gibt natürlich Konkurrenz. Aber diese Konkurrenz ist nicht innerhalb der Plattform, sondern, schöne Überleitung zu einem möglichen nächsten Thema, die Konkurrenz ist so etwas wie das Google Phone. Da kannst du auch Anwendungen installieren, und wenn auf diesem Google Phone eine Podcaster-Applikation kommt und du kannst ja auf diesem Teil irgendwie die Podcasts runterladen und die Leute sagen, hurra, endlich das Telefon, mit dem man endlich seine Podcasts on the go runterladen kann, dann hat Apple eine Konkurrenz. Und wenn sie der Meinung sind, dass sie da dieses Feature matchen müssen, dann werden sie das auch einbauen.
Ja.
So, Amen.
Ich bin eine andere Meinung.
Ich bin auch anderer Meinung. Also ich sehe es, also Apple mag das ja sehen, wie sie wollen. Ich bin nicht Apple, und für mich als Entwickler ist es doof, weil ich im Zweifelsfall gegen eine Wand entwickle. Und für mich als Anwender ist es doof, weil mir Möglichkeiten genommen werden. Und das sind beides. Für mich, also für jeden außer Apple, sind diese Entscheidungen einfach scheiße. Und ich glaube, da kommen
wir. Hier ist aber nichts versprochen worden. Also es ist nicht so, dass als du das iPhone gekauft hast, dass das da drauf stand und mit diesem Gerät kannst du auch Podcasts on the go runterladen. Sondern das stand da nicht drauf. Also es ist
aber dir nichts versprochen worden. Sie könnten so ehrlich sein und einfach hinschreiben, dass sie Konkurrenzprodukte nicht dulden werden. Das ist ein klares Statement. Das ist ja am Ende auch so, wie sie es jetzt durchziehen. Dann sollen sie es auch richtig offiziell hinschreiben. Dann wissen alle Bescheid.
Das haben sie gesagt. Dann
fangen sie auch gar nicht erst an. Na, wo denn?
Also es wäre... Das haben sie relativ deutlich gesagt. Ich meine, Steve Jobs hat das auf der Keynote irgendwie gesagt.
Das war bei diesem kein Porn.
Everything. Und da steht irgendwie unforeseen und alles, was irgendwie...
Also am Ende alles Mögliche. Das ist keine Aussage.
Ja, doch, das ist die klare Aussage, dass
hier nicht
alles geht. Na das klar ist das, was in dem SDK-Vertrag, den du
anklickst. Das ist so, als wenn du ein Gesetz machst, du kannst für folgende Sachen verhaftet werden und aber auch noch für alle anderen Sachen, die uns eventuell einfallen könnten. Da weißt du doch nie, ob du nun was Illegales machst oder nicht. Das kannst du, so kann man das nicht machen, da ist gar nichts dran klar.
Also gut, ich habe ja auch gesagt, was allem, schlecht gelaufen ist, ist doch ganz klar ihre Art und Weise, das zu kommunizieren.
Konkurrenzprodukte ist doch nicht unforeseen. Konkurrenzprodukte sind Konkurrenzprodukte. Das könnten sie direkt so hinschreiben, damit alle Leute es auch genau wissen. Und dann ist es zumindest schon mal ehrlich. Aber bisher ist es so, ja, das Konkurrenz, die putzen wir mal weg. Aber so richtig sagen wollen wir es nicht, weil es macht ja Bad Karma. Aber Bad Karma, finde ich, haben sie jetzt eh schon.
Ich glaube, ihr habt ein falsches Verständnis von dieser Plattform. Ich finde den Begriff Konkurrenzprodukte, das ist einfach eine Plattform, die bei Design keine Konkurrenz hat, deswegen ist sie geschlossen.
Doch,
deswegen ist da ein NDA drauf, deswegen ist es Apple, die Applikation approven muss. Man kann auch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass Apple irgendeine Applikation dort veröffentlicht wird, die ihnen selbst Konkurrenz macht. Das glaubt doch. Ihr doch nicht im Traum.
Ich glaube, also, weil dafür kriegen
das die 30%. Das ist doch naiv. Das ist doch naiv. 30%, das ist nix.
Das ist da eine hast ganze also Menge
von 5%.
Also Podcaster kostet $5 oder $10, 11.000 Mal verkauft, $1.000, weißt du, dafür riskieren die eine Verweichung ihres User-Interfaces und der Wahrnehmung ihres Produktes.
Ach, das ist
scheißegal.
Auf meinem iPhone hat sich nichts verweicht. Den 1.000 Leuten, die es vielleicht haben wollten, aber das ist doch dann deren Ding. Ist doch, weiß nicht, ich finde da nichts
verweicht. Da hat sich nichts verweicht, weil diese Applikation ist halt erst gar nicht bis auf dein Gerät schaffen.
Naja.
Apple ist einfach extrem protektiv, was diese Plattform betrifft. Das müssen wir einfach akzeptieren und das wird auch noch eine ganze Weile lang so bleiben.
Wir müssen es nicht akzeptieren. Wir können darüber unseren Unmut äußern, was ich hiermit getan habe. Und natürlich gibt es die Konkurrenz zum App Store. Und ich weiß nicht, wie das auf deinem Telefon aussieht. Bei mir ist das Icon dazu direkt unter dem App Store Icon auf dem iPhone. Das heißt Cydia. Und da habe ich alle Applikationen, die ich gerne haben möchte. Und viele Applikationen, die mit dem offiziellen Apple-Modell nicht möglich sind und vielleicht wird ja da über kurz oder lang auch dieses Podcasting-Programm auftauchen und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es da auftaucht, dass es nicht mal die Nachteile hat von der App-Store-Version, weil es machen kann, was es will und damit hat natürlich Apple doch auch direkt auf dem Gerät Konkurrenz, nämlich es hat sich ja schon rumgesprochen, wenn ich einen Unlock mache, wenn ich einen Jailbreak mache, kann ich beliebige Software installieren und nicht nur die von Apple zugelassene und damit hat Apple Konkurrenz per se. Nicht nur im anderen Gerät.
Naja.
Oder sehe ich jetzt
nicht? Ich sehe das nicht so.
Du siehst das
nicht? Ich kann das nachvollziehen. Also zusammengefasst, ich verstehe, was sie da tun. Ich finde das vielleicht nicht uneingeschränkt gut, aber ich kann das nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, warum sie das so machen. Ganz klar ist auf jeden Fall, sie kommunizieren derzeit den Entwicklern nicht genug, was sie meinen. Und ich glaube, der Grund dafür ist einfach, dass sie es nicht wissen. Das ist wirklich genau dieses Unforeseen. Sie wissen nicht genau, was alles da auf sie zukommt. Sie schauen sich das an und sie grübeln dann, könnte das eine Verwässerung unseres Produktes sein? Könnte das eine Anwendung sein, dass wenn die irgendwie populär wird und viel gekauft wird und installiert wird, die uns zum Nachteil gereicht, die uns die Kontrolle darüber entzieht, wie wir dieses Produkt weiterentwickeln und was wirklich die zentrale Wahrnehmung ist. Denn wenn sie einmal so eine Applikation akzeptieren, dann das nachträglich zu entziehen, ist viel schwieriger. Deswegen sind sie da auch sehr zurückhaltend. Und derzeit haben sie auch einfach gar keinen Anlass, jetzt da im Zweifel für den Developer zu reden, weil sie einfach genug Alternativen haben. Die Leute wollen Games, die Leute wollen irgendwie Productivity-Apps, die Leute wollen irgendwie lustigen Kleinscheiß, den sie irgendwie funny finden. Da diese Feuerzeuge sind da das beste Beispiel und meinetwegen auch die Flashlights, die alle nichts taugen, weil sie nicht die Helligkeit wirklich einstellen können. So what? Das ist einfach das, was diese Plattform jetzt ist. Und ich denke, sie setzen auch einfach viel mehr auf Games, Casual Games und eben auf eine gewisse Batterie von Productivity-Apps und das funktioniert ja auch soweit ganz gut.
Naja. Gucken wir mal, was da weiterkommt.
Google Phone, Max, willst du ein Google Phone haben? Das ist ganz toll, da kann man alles drauf installieren, was man will.
Ja, ich glaube, ich will schon ein Google Phone haben. Also ich finde, also sagen wir mal so, fangen wir erstmal an, ich habe mir diese Präsentation angeguckt, diese Pressekonferenz von T-Mobile in New York und Puh, also ich meine, ich schaffe es wirklich, ein Telefon so zu präsentieren, dass man es nicht haben möchte danach.
Was kann denn das? Hast du diese Präsentation gesehen?
Ich habe diese Präsentation gesehen. Also es sind ja wirklich Furcht. Also erstmal sieht dieses Telefon ja wirklich grauenerregend aus und grauenerregend trifft es, glaube ich, relativ gut. Das ist, also es ist wirklich haarsträubend, also das sieht plastikmäßig aus und es ist so auch ein komplett veraltetes Modell, schlicht und ergreifend, also zumindest was das Gehäuse angeht. Technisch ist es ja wohl auf der Höhe der Zeit, aber es sieht ja erstmal, also machen wir es kurz, es sieht scheiße aus. Es sieht aus den Pressefotos, sieht schon falsch aus. Also das ist, was nämlich da ausfällt, auf den offiziellen T-Mobile-Pressefotos hängt das Display so ein bisschen schief runter, was wirklich für ein Pressefoto kein guter Zustand ist.
Wie, das hängt schief runter?
Nein, das ist, wenn man sich das auf den Pressefotos mal so anguckt, das ist so, dass das Display ist so ein ganz bisschen schief. Also vermutlich, das hat ja diesen Schiebemechanismus, mit dem man die Tastatur freigeben kann. Und auf diesen Fotos ist eben die Tastatur geöffnet und dann hängt das Display so ein bisschen schief oben dran. Also es ist nicht so richtig schön gerade hochgeschoben, sondern so deutsch schief. Und das eben auf einem offiziellen Pressefoto, wo sowas um Himmels Willen nicht passieren darf. Und dann ist findigen Beobachtern aufgefallen, dass man hat ja direkt auf dem Startdisplay, zumindest auch wiederum auf den Pressebildern, ist ja noch eine Analoguhr drauf. Und man hat oben, genauso wie beim iPhone, in der Menüleiste auch nochmal eine Uhr. Und diese beiden Uhren zeigen wiederum auch auf den Pressefotos unterschiedliche Uhrzeiten an. Das ist natürlich kein Problem, was auch auf dem Gerät tatsächlich auftritt, sondern es muss irgendein Photoshop-Problem sein. Aber das ist im Augenblick einer der Hauptvorwürfe, der in der Blogosphäre auftaucht, den auch ich machen würde, mangelnde Liebe zum Detail.
Du, das ist der Nokia-Standard. Mein Nokia E61, das hat mir auch in unterschiedlichen Applikationen unterschiedliche Uhrzeiten angezeigt.
Ja, aber das macht dieses Telefon nicht. Also das ist tatsächlich, das muss beim Photoshoppen passiert sein.
Und also hier auf dem Foto, was auf in der Wikipedia ist, meinst du dieses 3:03?
Ich weiß jetzt nicht, welches ich meine.
Weil die analoge Uhr, die zeigt so 3:03,5 an, würde ich sagen.
Nee, die eine Uhr zeigt 9:42 an und die andere zeigt 12:13 an. Also wirklich
echt?
Oh, Mann. Weit daneben Zeiten.
Naja, das vielleicht ist ein Screenshot von irgendwie, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Ja, aber das darf nicht passieren bei so einem Produkt. Also sorry, das ist das ist nicht gut, wenn sowas ist. Ansonsten finde ich ja diese Plattform durchaus ganz interessant. Also ich meine, es kann, also erstmal, was es nicht kann, was das iPhone kann,
Was kann es denn überhaupt?
Es kann kein Multitouch. Es ist eine Smartphone-Plattform auf Linux-Basis, die jetzt demnächst wahrscheinlich mit ein bisschen Glück auch mal komplett veröffentlicht wird. Also eigentlich nach dem Release des Geräts sollte der gesamte Kernel auch freigegeben werden als Open-Source-Betriebssystem. Und für diese Plattform kann man in Java entwickeln, als Endanwender. Das Gerät selber kann, ja, das, was man erwartet. Also man hat die übliche Telefonie-Applikation drin, man hat, es werden sämtliche Daten, die man hat, Kontakte und so weiter, über Gmail über die Luft synchronisiert, was ich eigentlich eine sehr hübsche Funktion finde, wo man natürlich auch sagen kann, Moment mal, also man braucht, um das Telefon zu benutzen, zwingend einen Gmail-Account. Man kann sich nicht dagegen wehren. Und was natürlich auch jetzt Bedenken wecken könnte, wie ich mir gut vorstellen kann.
Wirklich? Aber, Wirklich?
Es könnte, ich weiß nicht, es soll da Leute geben, die da nicht so erfreut drüber sind.
Da wirkt das iPhone auf einmal wie der Garten Eden der Freiheit, ne?
darüber läuft diese Synchronisation ab. Die haben so ein App-Store-artiges System dahinter, was wirklich unglaublich scheiße aussieht, wo man eben Applikationen runterladen kann. Da dann wirklich beliebige. Da treten auch schon so die ersten Kritiken auf, so nach dem Motto, was sind denn da für scheiß Applikationen drin? Klar.
Was denn?
Ich weiß nicht, ich konnte leider nicht
benutzen. Alle, die bei Apple nicht zugelassen wurden. Porn.
Nee, Porn. Bandwidth Hawks. In erster Linie, glaube ich mal, so quasi Demo-Applikationen. Wobei sowas ja auch bei Apple passiert. Also ich meine...
Demo? Was meinst du damit?
Na, so Demo, so was technisch möglich ist. Guck mal hier, da fliegt ein Ball rum. Weil habe ich rasch in OpenGL programmiert. Sowas halt. Also so technische...
My first application.
Beispiel, quasi kompilierter Beispielcode. Wobei, das ist ja, das hat man ja auch bei Apple gesehen. Das gab es ja auch schon im App Store, dass Beispielcode von Apple einfach kompiliert worden ist, als Programm beim App Store eingereicht worden ist und durchgekommen ist.
Warum auch nicht? Ich meine, wenn das ein Beispiel ist für eine Applikation. Warum sollte dann so eine Applikation nicht auch angenommen werden? Ich meine, sie werden sicherlich keinen Beispielcode für eine Anwendung liefern, den sie dann nicht akzeptieren würden.
Ja, aber Moment mal, das dann, also wenn ich jetzt quasi, wenn ich jetzt ein Beispielcode-Programm einfach nehme und verkaufe.
Naja, warum? Ich meine, da ist doch dein freier Markt wieder. Ich meine, du kannst halt schon, solange du halt
nicht. Tim, mit, machen wir's kurz.
Die beim
App Store haben keinen blassen Schimmer. Die sitzen da, ich glaube, da sitzen in Wirklichkeit sitzen da drei Äffchen und die machen mal. Und je nachdem ist ein Programm drin oder nicht drin. Also, das ist im Augenblick noch das, was am ehesten.
Ich glaube, es ist nur ein Affe.
nee, es sind zwei Affen, weil einer hat ja in seiner Mails noch das NDA-Disclosure unten drunter und der andere nicht. Ah. Also zwei sind es auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, also das ist Beispielcode darf nicht durchrutschen und im App Store verkauft werden, besonders wenn es Beispielcode ist, der eben genau zum Beispiel in dem Fall ging es glaube ich um den Beschleunigungssensor. Das war so notdürftig als Spiel getarnt. Ich habe den Beispielcode auch hier, habe ihn auch mal ausprobiert, funktioniert auch. Aber das als Spiel zu verkaufen, das ist
na gut, gehen wir doch nochmal zurück
genau,
zu diesem zum Telefon. Also es gibt ein Hardware-Feature, das finde ich interessant, was ich auch gerne im iPhone hätte. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, aber es gibt einen digitalen Kompass.
Also das
ist natürlich sehr interessant, weil du damit eben immer weißt, wohin das Telefon gerade guckt. Und das kann das iPhone derzeit nicht. Und das haben sie natürlich eingebaut wegen Google Street View.
Das haben sie in der Pressekonferenz kurz angezeigt, wie das gehen könnte, dass man quasi, also ja, du wirst in der Lage sein, dein Telefon direkt einfach auf der Straße zu halten, wirst in Street View genau die gleiche Ansicht sehen, die du auch gerade live vor dir siehst. Das ist natürlich kompletter Bullshit, muss man mal sagen, so als Funktion, finde ich zumindest. Wenn man diese Sicht noch mit weiteren Informationen anreichern kann, dann wird es natürlich spannend. So Augmented Reality mäßig.
Ja, da das haben sie das nicht sogar als Feature irgendwie gezeigt, dass man so mit der Kamera auf die Gegend zeigt und dann, aber es ist wahrscheinlich nur dieser Kompass plus GPS, ne? Mehr ist das nicht.
Im Augenblick ist es noch nicht mehr, plus ein bisschen Street View, aber irgendwas, also was eingebettete Informationen war da definitiv noch nicht drin. Und das wurde auch nur so ganz, ganz kurz, 5 Sekunden lang gezeigt oder sowas in einem Demo-Video. Ich glaube, da sind sie noch nicht ganz so weit, wie sie sein wollen. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das Telefon tatsächlich ausgeliefert wird. Aber ich glaube, das wird so ein Feature sein, was nicht von Anfang an wirklich gut funktionieren wird. Mhm. Wenn es überhaupt da sein wird.
Was hältst du denn von dem Telefon, Dennis?
Ich habe es ja nicht so genau angeguckt, aber weiß nicht, so doll anders wird es ja nicht sein. Am Ende kannst du halt telefonieren und dein Zeug damit machen. Da muss man ja erstmal abwarten, bis die ganzen Programme kommen. Aber ein Vorteil, finde ich, ist schon, dass ich finde schon, dass es da ein bisschen freier ist von dem, was die Leute da an Programmen drauf machen können. Ich denke schon, dass es ein Vorteil ist. Also der Apple-Vorteil ist auch ein Nachteil. Es ist irgendwie, die räumen halt natürlich mehr auf bei Apple. Es hat aber auch den Nachteil, dass sie halt auch Sachen wegräumen, die ich nicht okay finde. Aber da muss man halt sehen, wo man da Kompromisse schließt.
Also es gibt schon jetzt ein paar hübsche Applikationen fürs Google Phone, die fürs iPhone einfach aufgrund nicht möglich sein werden. Also was ich zum Beispiel ganz nett finde, ist, es gibt eine To-Do-Liste quasi oder eine Erinnerungsfunktion, die einen erinnert, sobald man an einem bestimmten Ort ist. Also zum Beispiel, dass man sagen kann, dass man
in die U-Bahn steigt und an einer bestimmten Stelle geweckt werden will. Die
zum Beispiel, das gibt es zwar auch für iPhone, aber das funktioniert nur, solange man das Programm natürlich nicht beendet.
Okay, das ist ja wieder...
Auf einem iPhone. Also dieses Feature gibt es aber in OmniFocus.
Ja, aber es ist aber eben nur, solange man OmniFocus nicht beendet. Und beim Google Phone läuft die Applikation eben die ganze Zeit im Hintergrund mit.
Dass man sozusagen, ich bin jetzt hier und daraufhin wird irgendwas getriggert.
Genau, ich gehe am Laden vorbei und daraufhin kriege ich eine Erinnerung dran,
dass
ich
doch noch. Das fehlt in der Tat, aber das wäre natürlich die Frage, ob das nicht dann auch mit dieser Push-Notification quasi auch kommt.
Da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil diese Push-Not, also ich meine, dafür muss man ja auch noch ständig die Location ermitteln und das ist natürlich relativ, das saugt natürlich ganz gut am Akku. Und außerdem, dann hätte man wirklich den Zustand, dass Apple ständig darüber informiert wird, wo halte ich mich gerade auf. Und das ist,
ja.
Will ich auch gerne nochmal wissen. Also da würde ich vorher gerne nochmal
fragen. Sagen wir das lieber Google.
Na, Google weiß es ja nicht. Bei Google bleibt das ja im Gerät.
Ja. Was sind denn deine Kritikpunkte? Also ich habe ja auch noch hier so zwei Sachen, die mir nicht gefallen.
Also es ist Also, achso, eine andere Applikation, die ganz hübsch ist, das ist, die hätte wahrscheinlich bei Apple nach aktuellem Stand der Dinge auch keine Chance. Das gab es für gehackte iPhones früher, das hieß TuneWiki. Das war so ein hübsches Programm, wo man jeden Song in seinem iPod zu einem Karaoke-Song machen konnte, in dem einfach der Text dazu eingeblendet wurde, was über ein zentrales Wiki, wo die Lyrics hinterlegt waren, gepflegt wurde. Mhm. Und das ist sowas, was jede Wette auf dem auf ein iPhone überhaupt keine Chance hätte, und das ist auf ein, ist ein sehr gehyptes Feature auf dem Google Phone.
Also das ist nicht nur, dass es keine Chance hätte, es geht technisch nicht, weil du einfach keinen Zugriff auf die Musik
hast. Du hast keinen Zugriff auf die Musik, technisch geht's nicht, und das wäre bestimmt auch so ein Ablehnungsgrund für Apple, so dupliziert iPod-Funktionalitäten und sowas.
Alles auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und das ist eben auf dem Google Phone relativ gehyptes Ding. Ansonsten finde ich, was ich erstmal so fern von der Kritik, bevor man dazu kommt, noch ganz interessant finde, ist ein bisschen, also ich habe mich jetzt noch nicht mit der Anwendungsentwicklung fürs Google Phone wirklich auseinandergesetzt, aber man merkt einen Unterschied an der Firmenphilosophie zwischen, finde ich zumindest, zwischen Google und Apple. Und zwar, Apple kommt wirklich offensichtlich aus dem Desktop-Bereich und hat ein Desktop-Betriebssystem auf das Telefon übertragen. Und Google, finde ich, vom Gefühl her, hat quasi, ist eine Webfirma und hat Webviews, also sozusagen Web-Applikationsentwicklung auf dem Telefon übertragen. Also es gibt zum Beispiel, was sie sehr weit herausstreichen, ist, dass wie unglaublich einfach es ist, HTML-Code überall in dein Programm einzublenden und da HTML-Code und hier HTML-Code. Und ich glaube, dass so vom Gefühl her, dass HTML und Web und JavaScript auf dem iPhone doch eher ungeliebte Stiefkinder sind. Also es ist relativ gut drin, klar, aber nicht als zentrales Bedienelement an Applikationen gedacht im Augenblick. Und das scheint mir beim Google Phone doch viel, viel ausgeprägter zu sein. Also dass man im Endeffekt mit Java nur noch ein bisschen HTML-Code erzeugt und dann seine Applikation mit JavaScript zum Beispiel steuert.
Du hast sicherlich recht mit deiner Einschätzung, dass das für sie eine große Priorität hat, ist ja ganz klar. Sie pushen da natürlich auch Gears und all die Sachen, genau, die sie jetzt auch mit Chrome machen. Das ist ganz klar ihr Development Environment. Auch wenn sie natürlich mit dem Java schon auch die Notwendigkeit sehen für Code, der eben jetzt nicht in JavaScript geschrieben ist.
Ja, natürlich,
klar. Wo man abwarten muss, ob nicht JavaScript nochmal so ein richtiger First Citizen wird mit den letzten Entwicklungen, auch hier bei Safari mit dem neuen Squirrelfish Extreme. Also diese ganze JavaScript-Beschleunigung, die geht ja gerade los wie nichts Gutes.
Das ist ja eigentlich ein neuer Browser-Krieg.
Ich könnte mir vorstellen, dass das JavaScript in naher Zukunft anfangen wird, den klassischen Desktop-Programmiersprachen Konkurrenz zu machen.
Endlich.
Aber davon mal abgesehen, um nochmal bei dem Telefon zu bleiben. Also, ja, du hast recht. Also beim iPhone ist es nicht ganz so präsent. Sie featuren natürlich sehr viel mehr Cocoa. Mhm.
Was ja auch eine tolle Sache ist, ohne Frage.
Was nachvollziehbar ist, ne? Ich meine, sie haben auch einen Multitouch, das hat dieses Google-Dingsbums nicht. Und dadurch, dass dieses Telefon das nicht hat, also auch technisch nicht kann,
können sie es nicht nachrüsten. Nur technisch nicht können im Augenblick. Also das Betriebssystem kann es wohl prinzipiell, aber
dieses
konkrete Gerät kann es noch nicht.
Damit ist es tot. Das heißt, dass alle Anwendungen, die jetzt erstmal rauskommen, müssen, also alle Anwendungen in langer Zukunft müssen berücksichtigen, dass ein Telefon das auch nicht kann. Und damit wird es niemand richtig nutzen.
Alle Programme müssen in Zukunft theoretisch damit umgehen können, dass es kein Touchscreen gibt, weil auch die Möglichkeit theoretisch besteht,
Touchscreen-Geräte
zu bauen. Und das ist richtig. Echt mal, das ist...
Aber das ist doch ein Touchscreen, oder nicht?
Das ist ein Touchscreen, das funktioniert, aber das heißt nicht, dass das nächste Google-Phone auch ein Touchscreen haben wird. Oder eben, es wird ja weitere Geräte geben, wird ja nicht das einzige Gerät bleiben.
Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es überhaupt noch Telefone gibt, die kein Touchscreen haben.
Also ich halte es, ich hoffe mal, dass es wirklich eine Totgeburt ist für Google und dass wirklich so ein Gerät nicht kommen wird. Also ein Smartphone ohne Touchscreen, das wäre ja wirklich albern. Das kennt man ja sonst nur
von Nokia. Das kommt nicht.
Also aber
es gerade ist wenn du sagst, dass sie das Web...
Nee. Aber es ist prinzipiell vorgesehen, dass es notwendig ist, und auch dieses Google Phone hat ja unten so einen kleinen hässlichen Trackball unten dran, mit dem man es statt des Touchscreens bedienen kann.
Echt?
Ja, da ist so das kleine Ding in der Mitte da, das ist so ein kleiner Trackball, und über den kann man wohl praktisch jegliche Funktionalitäten auch nutzen.
Aber es gibt keine Software-Tastatur bei dem Teil, oder?
Es gibt keine Software-Tastatur. Sondern du hast nur die Hardware-Tastatur im Augenblick.
Das ist auch bekloppt. Ich muss ja sagen, ich war ja skeptisch, aber diese iPhone-Tastatur, wenn man sich daran erstmal gewöhnt hat, damit bin ich ja schneller als mit jeder anderen Knopftastatur.
Total, oder? Also ich habe neulich mal auf einem, also ich, ist natürlich immer eine Frage der Übung, aber du hattest ja mit deinem, was ist Nokia, welches hattest du vorher? Dein Nokia-Telefon?
E61.
E61, was ja eigentlich ein ziemlich, wahrscheinlich für ein Smartphone schon eine sehr gute Tastatur hat. Also ich nehme an, dass die kannst du problemlos mit einem BlackBerry aufnehmen, oder?
Keine Ahnung. Hab noch nie ein BlackBerry benutzt.
Ah, okay. Du glücklicher. Und ich glaube, da ist wirklich die iPhone-Tastatur besser. Und ich glaube, sie sind einfach noch nicht so weit. Das wird, es wird Soft-Tastaturen geben für das Google Phone. Vermutlich sogar von Drittherstellern. Also ich habe da neulich so eine sehr schöne Demo-Applikation gesehen, wo man beim Tippen nicht mal mehr die Finger hochgenommen hat von der Tastatur.
Ach, diese Wischi-Waschi.
Genau, das war beim FSCK,
gab es da so ein Video.
Swoosh das, oder Swish, was war das? Genau, das sah doch sehr hübsch aus. Ich nehme an, das wird ja einfach, ja, das Google Phone ist quasi das neue Windows, ein bisschen. Wird nie so schick sein wie Apple und wird niemals so perfekt auf den Punkt sein, aber es wird unglaublich viel Software dafür geben, bin ich bereit zu wetten. Und es wird auf sehr, sehr vielen Geräten laufen. Und es wird, sobald das Open Source irgendwo da ist, ich bin gespannt, wann wir das erste Mal sehen, Google OS auf, also das Google Phone OS auf dem iPhone. Es wird bestimmt irgendeinen Hacker geben, der das macht.
Das glaube ich nie und nimmer. Dennis, muss mal wieder was sagen, würden jetzt die Hörer sagen.
Ja, die ganze Zeit Telefone sind langweilig. Wobei mir das iPhone ja den Arsch
Telefone gerettet. Sind die Zukunft.
Naja, eigentlich schon. Hat
den
aber
Arsch gerettet? Warum?
Was?
Warum hat es dir den Arsch gerettet?
Das würde mich auch interessieren.
Na, weil ich bin mit dem Moped irgendwie von Aachen nach Paderborn gefahren, also mit Motorrad. Und unterwegs war mein Navi, mein TomTom, war leer. Und dann wusste er halt nicht weiter und es war auch schon langsam dunkel. Dann habe ich halt immer mein iPhone rausgeholt, habe mich ungefähr anzeigen lassen, wo ich bin und bin dann immer von einem Ort zum nächsten gedüst und habe dann immer wieder nachgeguckt. Geht natürlich auf dem Motorrad nicht so prima. Ich musste immer anhalten, Handschuhe aus und den ganzen Scheiß. Aber ich habe mich nach Hause gebracht.
Und du kannst nicht so mit Verkehrszeichen und so, bist du nicht vorwärts gekommen?
Ja, kennst du die ganzen kleinen Scheißörtchen irgendwie nicht? Da tingelst du dich halt von einem Dorf zum nächsten. Ich wollte ja nicht in eine riesen Großstadt, so wie Berlin, wo du irgendwie schon 500 Kilometer vorher ein Schild hast, wie du nach Hause kommst, sondern bei so einem kleinen Ort musst du dich halt durchhangeln.
Ja. Gut, noch ein letztes Wort zu dem G1.
Abwarten.
Also, hat nur 1 Gigabyte RAM, Flash, meine ich.
Nee, das hat sogar weniger.
Nee, aber es hat eingebaut hat es ganz wenig, also es hat weniger RAM.
Genau, ich glaube es hat 512 Megabyte Flash oder irgendwie sowas.
Ein Gigabyte.
Ein Gigabyte, ja, tatsächlich.
Ja, ist Micro SD, du kannst halt 8 Gigabyte reinstecken, dann zahlst halt nochmal $40 mehr und dann, naja, dann bist du preislich aber auch so bei dem nominellen Preis vom iPhone und hast noch nicht mal Multitouch und ich weiß nicht, also das ist halt, wie ich schon mal sagte, das ist jetzt erstmal für ganz andere Leute. Ich glaube, das ist so für Leute, die vorher irgendwie Windows Mobile Telefone und Symbian benutzt haben, für die mag das einen Appeal haben. Auch die Leute, die aus unerklärlichen Gründen halt eine Tastatur haben wollen. Ich finde das ja total unpraktisch, zumal man bei dem Ding halt auch, wenn die Tastatur, dann muss man das halt auch immer im Querformat nutzen. Also es gibt keine Tastatur im Hochformat, sondern nur im Querformat. Das ist irgendwie alles so reduziert, alles so festgelegt. So. Aber gut, das passt dann zu dem Benutzerprofil von den anderen Telefonen. Ich denke, dass vor allem Microsoft ein Problem damit haben wird. Und dass sie gerade richtig rudern, merkt man auch, dass sie jetzt ihre Windows Mobile 7 Geschichte, die sie eigentlich Anfang nächsten Jahres rausbringen wollten, auf Ende nächsten Jahres verschoben haben. Also man merkt richtig, dass die ein Problem haben.
Also da habe ich neulich erst mal kurz zwischendurch gelesen, gestern erst das erste Mal gelesen, dass Windows Mobile, der eingebaute Browser, nach wie vor auf dem Internet Explorer, haltet euch fest, 4 basiert. Das hat mich wirklich mal richtig umgehauen. Also dass die Browser-Engine, die in diesen Telefonen, aktuell verkauften Windows Mobile Telefon aus dem letzten Jahrtausend stammt. Das ist, finde ich ja mal, also
Das könnte sogar der Grund sein oder einer der Gründe sein, warum sie das jetzt alles verschieben, weil sie merken, dass sie jetzt mit so ein bisschen Webbrowser-Style nicht mehr weiterkommen, sondern dass sie im Prinzip wahrscheinlich auf die Codebasis von dem IE, was ist jetzt der nächste?
Acht.
Gehen müssen, damit sie da überhaupt noch mithalten können, weil mit WebKit geht es gerade so scheiße ab. Total. Und dadurch, dass Google das unterstützt und Apple das unterstützt, sind sie im Headset-Bereich einfach hinten. So. Und ich glaube, dass und diese ganze Touch-Geschichte, ich meine, jeder gute iPhone-Klon in Anführungsstreichen, wie iPhone-Killer, wie Spiegel Online das nennen würde, die haben ja jede Woche irgendwie einen anderen auf ihrer Hauptseite.
Hatten.
Muss dieselbe Optik haben. Da müssen die Icons vorne sein, da muss irgendwie Touch sein. Die Art und Weise, wie man ein iPhone benutzt, ist jetzt einfach so hip, dass sie sich dem nicht mehr entziehen können. Und dann haben sie sich ihre scheiß Software mit ihrem blöden Startmenü angeschaut und haben festgestellt, das müssen wir jetzt alles umschreiben, weil unsere Kunden, nämlich hier so Buden wie HTC und was weiß ich, wer noch alles, Sony Ericsson, wer alles noch Windows Mobile überhaupt noch einsetzt, die sagen halt jetzt, wir möchten jetzt genau das haben, was Apple auch hat. Bitte. Microsoft. Und da sie hier nicht ein Monopol haben und nicht sagen kann, eat the shit we give to you, sondern dass sie dann im Zweifelsfall halt auch diese Verträge verlieren, weil die jetzt alle auf verschiedene Pferde setzen. Die setzen auf Google, die setzen auf sonstiges Linux. Keine Ahnung, ich schätze mal Nokias Smartphone, das nächste wird halt ein Linux-Phone sein mit Qt.
Ja, da wird ja
vorausgesagt, mal gucken.
Wie heißt das, der Prototyp, der schon bei Batman aufgetaucht ist, kurz für dieses Nokia-Touch-Telefon, das jetzt im Oktober kommen wird, vermutlich. 2., 3. Oktober, bilde ich mir ein. Ah, egal.
Nächste Woche soll das kommen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber mein Tipp ist, es basiert nicht mehr auf Symbian.
Wir werden sehen. Genau, das werden wir sehen.
Apropos WebKit. Habt ihr denn schon gesehen, dass es jetzt eine neue Version von dem Squirrelfish gibt?
Ja, nee. Doch, ja klar. Hatte ich ja gerade schon erwähnt, aber erzähl mal.
Echt, hast du? Habe ich ja nicht aufgepasst gerade. Und es gibt halt eine neue Version, die jetzt mal noch schneller ist und den Asset-3-Test irgendwie auch von den Timing-Anforderungen irgendwie schafft darzustellen.
Genau, als erster Browser überhaupt.
Ja, sind die immer noch auf ganz App. Weit vorne. Die anderen, es gibt immer noch keinen releaseden Browser, der Asset-3 kann, ne? Also gar keinen. Auch der Safari, der releaste, kann das ja auch noch nicht. Müssen wir also weiter abwarten.
Ich wusste gar nicht, dass es diese Performance-Bedingungen noch gibt, um Asset-3 wirklich komplett abzuschließen. Da gab es ja diesen Wettlauf mit Opera und so.
Was ist denn gerade?
Weintrauben.
Irgendwas Kanadisches auf jeden Fall.
Nee, man kann irgendwie dann da, über den Text gehen oben und da kommt bei mir, wird meine Maus zu so einem Fragezeichen und da kann man dann klicken und dann kommt so ein Menü, so ein kleines und da steht drin, welche Tests fehlgeschlagen sind oder wenn alles geklappt hat, ob es von der Zeit her okay war. Und bei mir steht jetzt, weil ich noch... Doch, ich habe eigentlich den neuesten. Er sagt hier, da haben irgendwie 6 Tests, waren gerade zu langsam. Ich klicke mal nochmal, wer weiß, was hier schon wieder los ist.
Klappt immer. Ja, aber man brauchte auch mal. Ein sehr, sehr schnelles MacBook Pro bisher, damit die Tests wirklich gut bestanden werden.
So, jetzt habe ich hier 0,87 Sekunden, no JavaScript Errors und no Timing Issues. Also jetzt hat das geklappt. Okay. Neueste WebKit-Version, wenn Leute da Spaß dran haben, können sich die ja runterladen. Gibt es auch einen Blog-Eintrag von den Jungs zu. Ansonsten habe ich gerade gelesen, ist noch OmniWeb 5.8 rausgekommen, gerade ganz frisch. Für Leute, die OmniWeb bevorzugen. Du warst doch auch so ein OmniWeb-Nutzer, oder, Tim?
Ja, habe ich mir auch kurz runtergeladen, aber jetzt noch nicht so viel benutzt. Ist halt so einfach das neueste WebKit mit drin. Also sie haben einfach damit Safari 301 oder so nachgezogen. Ansonsten ist OmniWeb halt immer noch OmniWeb. Spielt halt auf dem Markt keine große Rolle, aber ich finde immer noch, dass es so ein paar Nettigkeiten hat. Trotzdem ist mein Default-Browser derzeit immer noch Safari.
Tolle Cookie-Verwaltung. Die der OmniWeb hat.
Ja, so ein paar Features waren schon echt cool bei OmniWeb.
Auf jeden Fall.
So, was haben wir denn noch Themenkarten?
Na, was gibt's denn noch?
Hier so da gibt's ja knackige Podcast-Länge gerade.
Ja, gab's doch Updates ohne Ende. Müssen wir darüber irgendwas erzählen? Ich meine, iTunes 8 kam irgendwie raus, QuickTime irgendwie Updates, 10.5.5 kam raus.
Ja, gut. Darüber müssen wir nicht viel reden, oder über iTunes 8 haben wir schon geredet.
Ich finde den neuen iPod Nano sehr schick. Ich bin am überlegen, ob ich mir einfach mal den Luxus eines neuen iPod Nanos kaufe, obwohl ich gar keinen brauche.
Hier ist die aktuelle Verschwörungstheorie zum iPod Nano.
Es gibt eine Verschwörungstheorie?
Ja, okay. Das Ding fährt macOS 10.
Aha. Das ist die Verschwörung.
Das ist jetzt mal so eine These. Ich habe da selber nicht drüber nachgedacht. Das hat irgendjemand, mit dem ich drüber unterhalten habe, meinte, dass das jetzt doch eigentlich OS X sein müsste, weil es eben diverse Features da drin gibt, die es vorher nicht gab, die eigentlich nur mit OS X wirklich realisierbar sind.
Also das Einzige, was mir dafür einfällt, was da in Frage kommt, wäre, dass es ja jetzt ein Speech-Interface hat, der AirPod Nano. Und ich glaube aber nicht, dass das Gerät nativ macht, sondern Apple hat sich
schon... Das macht das iTunes.
Das macht iTunes, genau. Die haben sich das ja irgendwann mal patentieren lassen, dass iTunes dann die Speech-Sachen macht und dann einfach rüberspielt auf den iPod Nano in dem Moment. Also wenn ich einen Musiker habe oder einen Albumname, dann spricht iTunes quasi das ein mit der Speech-Software und spielt das dann rüber als Sounddatei auf den iPod Nano, sodass ich es dann per Audioausgabe steuern kann. Also das, aber mehr fällt mir da ehrlich gesagt im Augenblick nicht ein an Features, die jetzt wirklich so toll, die es nur auf macOS 10 gibt.
Na, erstmal Accelerometer-Support mit dem automatischen Drehen des Bildschirms.
Na, okay.
Das ist definitiv mit den entsprechenden Effekten, die du dafür brauchst. Das riecht für mich schon nach Quarz. Ich habe es jetzt leider noch nicht überprüfen können, aber wer mal so ein Ding in der Hand hat, ich denke, es gibt einen klaren Indikator, weil es gab ja schon auf dem iPod bisher dieses Coverflow auf dem Nano. Wenn man sich das aber mal genau anschaut, merkt man, dass die Skalierung der Grafiken nicht so anti-aliased ist, wie man das vom Mac gewohnt ist, sondern du hast da so Jiggy-Kanten. Mhm. Ich vermute jetzt mal, der Lackmustest ist, dass das jetzt so aussieht, wie man das gewohnt ist. Und wie gesagt, ich vermute, diese ganze Accelerometer- und Drehgeschichte, sie werden da einfach die Software, sie werden da sozusagen eine iPod Touch abgespeckte Version drin haben.
Meinst du?
Warum nicht? Ich meine, sie müssen auch ihre Preise senken und das wäre eine sehr einfache Methode, ihre Preise zu senken, weil sie dann keine Lizenzgebühren mehr für dieses andere Betriebssystem bezahlen.
Ach so, naja, aber ich würde mal sagen, es ist jetzt wirklich nur ein Tipp ins extrem blaue hinein, dass nach wie vor macOS 10 doch ein bisschen aufwendiger ist, was die Prozessorleistung angeht, als dieses speziell für Kleinstgeräte entwickelte Betriebssystem und dass beim iPod Nano wahrscheinlich eher die Prozessorleistung das Entscheidende sein wird. Also lieber einen etwas billigeren Prozessor einbauen und dafür mal vielleicht mal auch böse winken bei den Lizenzverhandlungen.
Aber die wollen doch auch Games ermöglichen, da musst du doch eben ein bisschen Prozessorleistung reinmachen und dann ist es wiederum egal.
Ja, aber die Games, die gab es doch schon ewig. Also ich meine,
das... Naja, aber aufwendigere Games als vorher.
Wären die jetzt...
Denk
also ich
schon.
Meine... Das weiß ich. Ich habe mich mit Games auf dem iPod wirklich, hat mich nie interessiert, habe ich mich nie mit beschäftigt. Und das wäre natürlich mal eine spannende Frage. Also sagen wir mal so, das wäre ein deutlicher Indikator, wenn die alten Spiele noch funktionieren auf dem neuen iPod, dann hat er wahrscheinlich noch das alte Betriebssystem, oder? Eine Emulation werden sie da nicht großartig reingeschmissen.
Na, werden wir ja demnächst sehen, wenn es einen Jailbreak gibt. Obwohl an die Dinger, die haben ja kein WLAN, kein Nick, kommt man ja nicht rein.
iPod oder? Nano, da gibt es keinen Jailbreak für. iPod Touch, wenn dann.
Nee, ich meine jetzt Nano. Na, noch gibt's keinen, aber vielleicht gibt's ja irgendwann einen. Aber was sollte man dann damit machen, weil es ja halt kein WLAN hat?
Man könnte Linux drauf installieren.
Auf jeden Fall, das User-Interface von dem neuen iPod Nano ist komplett neu. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie das alte, aber es ist neu. Und es hat irgendwie Transparenz und es hat irgendwie sich drehende Screens und eine andere Ausrichtung und lalala. Ja,
was
und ich sehe wenig Gründe, warum sie da nicht ihr eigenes OS nehmen sollten.
Ach so. Also, einfach
mal nicht alles doppelt entwickeln. Das ist doch viel zu teuer. Warum sollen sie für zwei Betriebssysteme entwickeln, nur weil sie noch einen weiteren iPod haben?
Ja.
Zwei weitere iPods.
Der Classic, den wird es sicherlich...
mal sehen, wie lange es den noch gibt, klar.
Genau, so. Und die Zukunft liegt definitiv in diesem Kann-Video, lalala, hast nicht gesehen und hat immer noch mehr Features-Dingern und irgendwie Touch. Also...
Aber der Classic hat doch das gleiche OS wie der Nano, welches auch immer das ist, oder nicht? Oder haben die andere Features?
Der neue Nano hat mehr Features als der Classic.
Echt?
Echt? Ja, das Interface sieht halt anders aus. Also das Display ist ja jetzt, also ich finde ja, um jetzt mal ein bisschen vom ästhetischen Standpunkt heranzugehen, ich fand den iPod Nano der zweiten Generation, den hatte ich und das ist nach wie vor mein liebster iPod. Also gerade was so reine iPod-Funktionalitäten angeht, ist der so unglaublich genügsam. Also ich brauchte den wirklich nie explizit zu laden, das Gerät.
Der so ein komisches Seitenverhältnis hatte, ja? Der nicht so länglich war, sondern mehr so breit.
Nee, ich hatte den davor. Ich hatte den länglichen, die zweite Generation. Die war nicht so.
Ich habe gelesen, dass dieses Breite ist wohl nicht so richtig angekommen und deswegen sind sie jetzt zu dem alten Formfaktor wieder zurückgegangen. Und
genau.
Ich kann das von meinem persönlichen, hatte so ein Ding nie, aber ich kann es auch nur bestätigen, dass das einfach viel ansprechender aussieht als so ein flach geklopftes Ding irgendwie, was sie davor hatten.
Ich finde den auch viel schicker. So, dann haben sie im Gegensatz zu diesem iPod Nano vorher, wo sie dieses zweigeteilte Display hatten, dass du auf der einen Hälfte des Displays wurden dir die Titel angezeigt, auf der anderen Hälfte des Displays gab es dann Coverbilder dazu, was sicherlich erstmal so ganz hübsch ist, aber einfach mal komplett blödsinnig. Das haben sie jetzt einfach gemacht. Wir packen das Screen hochkant rein. Dadurch passt viel mehr Information aufs Display drauf, ohne dass ich das großartig teilen muss. Und ich finde den neuen iPod Nano, bis auf den Accelerometer, diesen Beschleunigungssensor, den mag ich ja persönlich überhaupt nicht so, finde ich das aber ein sehr schönen iPod, den ich durchaus hier gerne im Schrank liegen hätte. Ich brauche ihn nicht, ich werde ihn mir nicht holen, aber ich finde den schick.
Mir fällt noch ein Argument ein, warum der iPod Nano OS X fährt.
Und
der iPod Classic nicht. Also erstmal, der iPod Classic hat, glaube ich, noch das alte Interface von dem letzten iPod Classic und auch von dem alten 3G Nano.
Genau.
Also mit dieser Aufteilung, wie du es beschrieben hast. Und beim Nano ist anders. Aber es gibt jetzt auch noch diese Nike, wie heißt das, iPod plus Nike Feature mit diesem Chip im Schuh, mit dem der iPod kommuniziert. Ja. Das ist ja jetzt beim iPod Nano eingebaut. Mhm. Und das ist auch beim iPod Touch eingebaut. Dieselbe Funktionalität ist sozusagen grundsätzlich schon mal eingebaut, sowohl da. Und beim iPod Touch gab es auch schon Hinweise, ich glaube, hat irgendeiner auseinandergebaut, dass es jetzt da einen Bluetooth-Stein mit drin gibt, sie aber nicht wirklich Bluetooth anbieten, sondern wahrscheinlich das nur benutzen für die Kommunikation.
Womit?
Und wahrscheinlich ist es mit diesem Chip.
Nee, mit dem Chip, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, exakt das gleiche Verhalten wie bei dem alten iPod. Das ist ein eigener Funkstandard. Das ist irgendjemand hat sich mal darüber beschwert, dass die Verschlüsselung dass die Datenübertragung unverschlüsselt ist. Das ist relativ simpel. Das sendet, also ist kein standardisiertes Protokoll. Also jedenfalls nicht eins von diesen üblichen. Und die machen das nicht per Bluetooth.
Sie machen es nicht mit dem Bluetooth-Protokoll, aber sie machen es vielleicht mit demselben Stein, mit dem sie auch Bluetooth machen können. Sie fahren nicht den ganzen Stack drauf, sondern sie fahren nur so ein Subset auf sozusagen einer niedrigeren Ebene, benutzen nur den Link-Level und nicht den Rest. Damit sparen sich dieses ganze Pairing und diesen ganzen Security-Scheiß.
Also das muss auf jeden Fall, ansonsten geht das ja gar nicht, weil ich meine, wenn du dann so ein Ding im Schuh drinne stecken hast, dann müsstest du jedes Mal ein Pairing machen, wenn sich der Schuh bewegt. Das wäre ja komplett albern. Ich glaube, die schicken nur einen Tab, im Wesentlichen schicken die nur, wenn sie eine Bewegung haben, so beschleunigungsmäßig, so tick, 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 schicken sie irgendwie, sendet der hin und wieder mal und das wird dann in Empfang. Möglicherweise von dem Bluetooth-Chip, das kann natürlich durchaus sein.
Wie auch immer, meine These ist nur die, jetzt wo sie das alles neu gemacht haben und wo sie diese Funktionalität direkt ins Gerät mit eingebaut haben und das nicht so eine externe Ranbammel-Geschichte ist, heißt ja auch, dass die ganze RF-Kommunikation da drin ist.
Naja, Moment mal.
Das heißt, dass sie auch Software dafür geschrieben haben, die in diesem Betriebssystem mit drin ist. Und ich glaube einfach nicht, dass sie das jetzt, wo sie das gleichzeitig releasen, dass sie da eine Implementierung machen für den Touch und eine Implementierung machen für den Nano.
Aber
das ist dieselbe Softwarebasis.
Das kann ich relativ leicht aushebeln, dieses Argument, weil die Software war ja schon vorher auf dem iPod drauf. Und alles, was du da unten dran gesteckt hast, war ein bisschen zusätzliche Hardware, die dann über den iPod angesprochen worden ist. Und die Hardware ist jetzt einfach mit im Gerät drin. Also das ist in meinen Augen wirklich kein Indikator dafür.
Das ist aber ein ganz anderes Treibermodell. Auf dem einen
glaubst
kommunizierst du über das Dock, natürlich. Du hast über das Dock nicht den vollen Prozessor im Bus. Und bei dem, wenn das im Gerät eingebaut ist, dann liegt das einfach direkt am Prozessor, wenn nicht sogar mit in diesem SoC-Stein mit drin. Und das wäre auch die Vorbereitung. Es würde insofern Sinn machen, dass es ein Bluetooth-Chip ist, wie ich gelesen habe, weil sie Bluetooth über kurz oder lang einbauen werden müssen. Für Kopfhörer und für sonstige Geschichten. Für Integration ins Auto und so weiter.
Also schlecht würde ich es nicht finden, aber ich würde sagen, dass das Also ich glaube, man kriegt das auch hin, indem sie einfach ein virtuelles Dock noch zusätzlich unten einbauen und dann hängt da eben nur dieser iPod, dieses Nike-Zeug dran und damit würden die es wahrscheinlich auch hinkriegen.
So, die Wette läuft, Max.
Wir haben noch eine Wette, kann das sein?
Ja, du kriegst noch Clubmate von mir.
Ich krieg noch Clubmate.
Ah.
Jetzt! Bring mal mit aus Toronto. Gut, die nächste Wette am Laufen. Hat der iPod Nano macOS 10 drauf? Ich sag nein. Ich sage, okay. Da ist das gleiche alte Betriebssystem.
Ich sag
drauf.
Ja. So, haben wir noch eine Gesprächsthemenkarte? Wir haben jetzt eine Stunde 50. Ich denke, wir können langsam mal Schluss machen, wa?
Wir können langsam mal Schluss machen, auf jeden Fall.
Ja, oder Dennis?
Nee.
Nee? Dann machen wir es kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Und sagen Tschüss. Achso, ich kann ja noch mal ein bisschen erzählen. Also, wir sind hier zwar noch arg am Kämpfen, aber auf blinklights.net gibt es irgendwie viele nette Software. Und wir haben auch gerade eine Applikation im iTunes App Store fürs iPhone. Die Coding Monkeys hier.
Ah.
Du weißt schon, die von Sub-Ether Edit und die Circulator machen, sind ja hier mit im Team. Und die haben hier geile, einfach einen geilen Simulator für unsere Blinklights-Installation gehackt. Und die kommt hoffentlich sehr bald im App Store. Sieht richtig schick aus. Und ja, da sind wir schon ganz gespannt drauf. Und ich hoffe, es wird auch die nächsten Tage noch weitere nette Software geben für den Mac. Es gibt ein neues Release für dieses Quartz Composer-Kram. Also
da habe ich mal
gerade eine ganze Menge.
Da habe ich mal eine kurze Frage an dich. Und zwar habe ich gesehen auf Screenshots, dass man so vor diesem Gebäude, dass da noch so ein bisschen Rasen mit eingeblendet war und sowas alles. Mhm. Das war jetzt aber in der Mac-Applikation nicht der Fall. Ist das dann im iPod, in der iPhone-Applikation drin oder ist das in einer späteren Version oder war ich zu dämlich, das Programm richtig zu bedienen?
Also derzeit ist das in der iPhone-Applikation drin.
Ah, okay.
Aber die ist halt jetzt noch, die noch nicht released ist im Store. Mhm. Aber ihr könnt uns gerne eure IDs schicken, dann kann ich das schon mal installieren lassen. Und es ist geplant, das auch noch in die Mac-Applikation einzubauen. Wir sind hier bloß gerade extrem eingebunden mit 1000 Sachen und wir haben hier wirklich noch richtig, richtig viele Probleme zu lösen. Und ich hoffe, dass das hier überhaupt alles in Time funktionieren wird. Aber geplant ist eigentlich auch noch, das für den Mac anzupassen. Die aktuelle Version von diesem Stereoskop-Simulator für den Mac hat so eine Auto-Update-Funktion und wenn es da halt dann noch rechtzeitig eine neue Funktion gibt, dann kommt die halt automatisch per Update.
Okay, dann bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen. Dennis und mir drücken wir euch sämtliche Daumen, oder?
Jupp.
Ja, danke. Können wir wirklich gut gebrauchen.
Okay, wir hoffen, dass super. Das Programm nicht wegen Limited Usability abgelehnt wird.
Oder wegen Duplicate.
Dann würdest du gucken. Apple plant eigene Blinklights-Installation.
Dann gibt es hoffentlich noch ein Cydia-Release.
Dann wäre ich gepisst.
Ach, kaum ist er selber von getroffen.
Dann sind sie evil.
Okay, Tim, wann bist du wieder da? Dann sagen wir
Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin hier noch bis vorletzte Woche Oktober. Also, bin noch eine Weile da. Ich denke, wir werden hier nochmal eine Ausgabe aus Toronto machen.
Verstehe.
Gut. Das hat auch Spaß gemacht, muss ich ja mal sagen. Mal sehen, ob es jetzt mit Zusammenschneiden klappt.
Ja, ach so, was.
Okay.
Ja. Genau, aber das klären wir, nachdem wir Rekordstopp gedrückt haben, oder?
Genau, dann drücken wir jetzt auf Rekordstopp und sagen Tschüss.
Tschüss.
Bis bald.